Traurigste ist, dass solchen Heim-EM wahrscheinlich in meiner Karriere auch nicht mehr kommt. Das tut weh und auch, dass man zwei Jahre warten muss, bis man Weltmeister wird. Tut auch weh. Die gefällt euch die Aussage, gell? Da werden die Augen alle groß, Wahnsinn.
Die Augen wohnen auf jeden Fall groß. Allerdings nicht, weil wir Weltmeister geworden sind. Nicht mal in die Nähe sind wir gekommen, dieses goldenen Pokals. Ja, fällt so unter die Kategorie schlecht gealtert. Und damit herzlich willkommen zu Folge 124 von Football's Coming Home. Zur großen Analyse des oder der Spiele aus dem 16. Finale. Und wir sitzen hier an dem Samstagabend. Es läuft gerade sogar schon das Kanada-Spiel gegen Marokko. Und wir hätten so gerne nachher das Spiel der deutschen Mannschaft gegen Frankreich gesehen. Aber ihr wisst es alle, ihr habt es gesehen. Dieses wird so nicht stattfinden aus besagten Gründen. Wir werden natürlich jetzt ausgiebig darüber sprechen, vor allem über das Spiel gegen Paraguay, wie die Zukunft aussieht, wer Bundestrainer werden könnte und so weiter. Darauf könnt ihr euch noch im Anschluss an die WM freuen, wenn wir da auch nochmal einen ganz großen Ritt machen. Also heute werden wir uns vor allem auf dieses Paraguay-Spiel beziehen, gehen auch alle anderen Spiele durch, denn es ist weiterhin viel geboten bei dieser WM und dementsprechend, wir bleiben auch bis zum Schluss dran, auch wenn die deutsche Mannschaft nicht mehr mit dabei ist. Und ich begrüße zu dieser Selbsthilfegruppe oder zu dieser Selbsthilfefolge, kann man glaube ich sagen, den Mann, der mir per WhatsApp schrieb zu diesem Thema. Ich hoffe, es ist okay, wenn ich dich zitiere, dass er aufgrund dieses Themas DFB schon sehr auf Zinne ist. Das ist eine sehr gute Gesprächsgrundlage. Hallo Robert, grüße dich.
Hallo und schön, dass ich dabei sein darf bei dieser munteren Selbsthilfegruppe. Ich hoffe, ich kann mit einem Lächeln diesen Podcast heute verlassen.
Ich gebe mir große Mühe für alle, die dich noch nicht kennen. Du warst ja vor ein paar Wochen zum ersten Mal hier auch mal bei einer regulären Folge dabei. Robert Witt, Sportjournalist, viel vor allem unterwegs für den NDR, insbesondere im Norden von Fußball Deutschland, kann man glaube ich so sagen. Und du hast aber heute vielleicht ja schon so ein bisschen, konntest du so ein bisschen runterkommen? Du warst mit deiner Family im Zoo, so ein bisschen Elefant, Tiger und Co. mäßig.
Wir waren im Zoo und es ist so ein bisschen das, was mich das ganze Turnier über schon begleitet. So, es ist gut, dass ich in diese Vaterrolle hineingeschlüpft bin. 1,5 Jahre alt ist mein Sohnemann. Das war jetzt also meine erste WM, die ich als Vater erlebt habe. Es hat unglaublich viel Spaß gemacht bis zu den letzten beiden Spielen, muss man ja ehrlicherweise sagen, von Deutschland. Und es hilft mir jetzt gerade auch sehr dabei, trotzdem noch Lust auf Fußball zu haben nach dem Paraguay-Spiel. Und ich finde es übrigens auch sehr, sehr schön, dass wir hier beide fast unabgesprochen, würde ich sagen, zumindest habe ich auf dich reagiert, dass wir jetzt hier beide im DFB-Dress sitzen, weil wir beide sagen, nö, nur weil die jetzt nicht im Achtelfinale sind, heißt das nicht, dass wir uns hier den Dress am Samstag verbieten lassen.
Muss auch dazu sagen, ich habe von diesem T-Shirt hier wirklich alle Farbvarianten. Ich glaube, da gibt es ja 4 unterschiedliche, habe ich mir gekauft. Also jetzt sind sie da und man kann ja in Zukunft hoffen, dass man auch wieder ein bisschen stolzer drauf sein kann, sowas zu tragen. Aber
hilfst du dem DFB jetzt gerade dabei, dieses Minusgeschäft nach der Vertragsverlängerung von Nagelsmann, was sich ja irgendwie da ein bisschen gerecht hat, so aus finanzieller Sicht, hilfst du jetzt ein bisschen dabei, das abzufedern, ja, indem du jetzt den DFB-Merch leer kaufst?
Naja, sagen wir mal so, ich habe es ja vorher gekauft, ne? Also von daher kann der DFB dieses Geld jetzt offenbar noch besser gebrauchen wie vorher, aber es war eigentlich nicht so beabsichtigt, ehrlicherweise. Gut, aber bei Vinted und Co. verkaufen bringt jetzt auch nichts mehr. Das bringt dir noch zu wenig Geld ein. Aber insofern,
jetzt kannst du es auch behalten.
Ja, eben. Und auf bessere Zeiten hoffen. Da sind wir ja im Prinzip auch schon beim Thema. Es war mal ein 3:4 im Elfmeterschießen gegen Paraguay. Fangen wir mal schon mit dem Gefühl vorab, sage ich mal, an. Denn ich war schon vor dem Spiel nicht so besonders energized auf dieses Spiel hin. Es gab ja vorher, glaube ich, noch Brasilien gegen Japan, meine ich. Und danach kam ja das Deutschlandspiel. Und ich dachte mir vorher schon in einem gewissen Pessimismus. Ich habe mir nicht gedacht, dass das wird hier heute schief gehen, so direkt. Aber ich bin schon so mit der sehr geringen Motivation ins Spiel gegangen. Boah, ich fühle jetzt ehrlicherweise überhaupt nicht das Deutschland-Spiel, jetzt dieses 16. Finale. Du hattest nicht so richtig Feuer darauf, also war es zumindest bei mir so. Ja, und leider auch im Spiel hat man sehr schnell gesehen, warum das auch schon vorab nicht da war. Wie war es bei dir?
Ich muss sagen, ich habe mich hinterher gefragt, woher dieses enttäuschte Gefühl kommt, weil irgendwie hat Deutschland ja nicht viel anders gemacht als in den anderen Spielen. Das meine ich nicht positiv. Und trotzdem war man ja gebrochen, kann man ja schon sagen. Also als Fan der deutschen Fußballnationalmannschaft warst du nach diesem Spiel trotzdem gebrochen. Du hast nichts erwartet und wurdest trotzdem enttäuscht. Und ich habe mich gefragt, woher das kommt. Und als ich dann so die Stunden, vielleicht sogar die Tage vorher Revue passieren ließ, nehmen wir mal nach Ecuador so diese Phase, ne, die ganzen Diskussionen, die gekommen sind, der letzte Warnschuss, jetzt muss sich was ändern, was könnte er in der Aufstellung ändern, unser Julian Nagelsmann, war das immer so ein, ja, also wir denken schon irgendwie ein bisschen über Frankreich nach, weil wir genau wissen, das wird die Horroraufgabe und wie gelingt es uns in diesem Spiel nicht 0-6 zu verlieren, hatte ich das Gefühl, auch in den Gesprächen, die ich so mit Kollegen und Freunden geführt habe und niemand hat ernsthaft, also klar sagen wir alle, den Gegner müssen wir ernst nehmen, Paraguay erledigt sich nicht von selbst, aber man hat ja schon erwartet, dass wir dieses Spiel ziehen, weil auch wenn nicht viel gut läuft bei uns, lief jetzt ja auch nicht alles super schlecht und wir haben eine gewisse individuelle Qualität, über die können wir nachher gerne auch nochmal ausführlich sprechen, da erwartest du einfach, dass du so ein Spiel gegen Paraguay ziehst und es ist ja dann nicht passiert am Ende. Und ich hatte einfach die ganze Zeit dieses Gefühl, wir werden das Spiel nicht verlieren. Wir werden diese Aufgabe, die wird unangenehm sein, das wird wahrscheinlich auch ein Krampfspiel, ja, aber es war nie in meinem Kopf, und ehrlicherweise war es auch nach Abpfiff nicht gleich so, dass wir dieses Spiel verlieren werden. Und ich weiß nicht, wie es dir ging, um da mal ans Ende zu springen. 1 Uhr, was war das, 26, 27?
Ja, so roundabout.
Als die Jubeltraube Paraguays dann in den TV-Bildern dann in die Kurve gelaufen ist. Und du sitzt einfach nur da und denkst dir so, ja, gleich passiert aber noch irgendwas, weshalb wir uns dann doch in die nächste Runde mogeln. Aber es ist nicht passiert. Das war krass, fand ich.
Ich habe so bei mir eine unfassbare Leere gespürt. Das war quasi so ein bisschen vom Gefühl her vergleichbar wie nach der Heim-EM. Aber da war das natürlich vom Gefühl her mit, boah, kacke, blöde Schiedsrichterentscheidung. Und wir haben aber ein super tolles Turnier. Wir hatten eine super gute Stimmung im Land. Und jetzt ist das leider vorbei. Aber du bist trotzdem irgendwie rausgegangen und hast gesagt, vielen Dank, auch wenn es in Anführungszeichen nur das Viertelfinale war, vielen Dank, dass ihr uns wieder stolz gemacht habt. Und auch das, was direkt danach kam, du hast das Nations League Final vor. Ja, es ist bitter zu Ende gegangen mit dem vierten Platz. Aber auch da, Mats Hummels hat ja jetzt beispielsweise die ganz große Keule rausgeholt und hat gesagt, ja, die Heim-EM, es wurde viel zu gut gesprochen, auch die Nations League mit Platz 4. Das finde ich nicht. Das waren beides Turniere, wo du sagst, sportlich vom Ergebnis her war es jetzt nicht das absolute Maximum, was man hätte rausholen können. Aber es war für mich ein kleiner Schritt jeweils wieder in die richtige Richtung. Und wenn du dir die letzten Jahre anguckst, wir waren, ich will nicht sagen ganz unten, ihr versteht, wie ich es meine, aber du kommst halt aus einer ganz langen, schwierigen sportlichen Phase kommst du nicht von heute auf morgen wieder ganz nach oben, sondern es geht nur Stück für Stück. Und das hast du über diese beiden Turniere gemacht. Und insofern hatte nicht die Hoffnung, dass wir Weltmeister werden, weil da haben auch alle am Anfang gesagt, in der Breite ist der Kader auch einfach nicht gut genug im Vergleich zu den Top-Nationen. So, aber ich hatte doch so ein bisschen die Hoffnung gehabt, dass man jetzt bei diesem Turnier den nächsten kleinen Schritt in diese Richtung weitergeht. Und da habe ich mich dann nach dem Spiel, wenn wir wieder zum Warum zurückkommen, dass ich mich nach dem Paraguay-Spiel gefragt habe, warum? Warum haben wir oder sind wir jetzt nicht den nächsten Schritt in die richtige Richtung gegangen, sondern sind all die Schritte, die wir vorher gemacht haben, sind wieder genau ans Ende wieder gegangen, sodass jetzt auch, was sagen ja auch alle wieder, ne, müsst Schrei nach Neuanfängen und wir müssen alles ändern und so weiter. Und im Prinzip musst du jetzt alles wieder, musst du wieder von vorne beginnen, da, wo du schon auf einem guten Weg zurück warst. Und das für mich individuell aus vielen einzelnen Dämlichkeiten und Dummheiten, die man begangen hat, die man nicht hätte tun müssen. Und da wäre vielleicht das Ergebnis ein ganz anderes gewesen.
Ich glaube, dass dieses Gefühl, wo wir jetzt alle gelandet sind, DFB, Fans, Spieler, ne, Leute drumherum, wir sind ja alle geeint in diesem Gefühl, dass wir gerade unglaublich irgendwo zwischen deprimiert und fassungslos und niedergeschlagen, so irgendwo da so rumdümpeln gerade. Und uns ein bisschen auch in diesem Gefühl suhlen, es muss sich jetzt was ändern. Jetzt ist der Augenblick gekommen, jetzt muss der Hammer fallen. Und ich glaube, dass die Gründe dafür wirklich mannigfaltig sind. Ganz einfach, weil jeder so sein Päckchen mit rumzuschleppen hat. Auch übrigens der gemeine Fan, der sich viel erhofft hat. Wenn wir da mal anfangen wollen. Ich komme zum Beispiel aus einer Phase, ich hatte eigentlich, das habe ich in der Folge, wo ich zu Gast war, auch gesagt, eigentlich gar nicht so richtig Bock auf dieses Turnier im Vorhinein. Und dann wurde ich überrollt von einer Welle von Doku-Serien, die ja kamen. Und einer hat mich ganz besonders gecatcht. Das war nicht die 94-Doku der Sportschau, sondern es war tatsächlich die Sommermärchen-Doku des ZDF. Hat ganz einfach was damit zu tun, dass 2006 für mich so der Startschuss war, als jemand, der es aktiv wahrgenommen hat. Da war ich 12 Jahre alt, so, das war meine erste Berührung und wollte damals unbedingt alles anders machen als alle anderen. Bin mit einem Brasilien-Trikot durch die Gegend gelaufen und habe dann ganz, ganz schnell nach dem Argentinien-Spiel gesagt, so, ich brauche jetzt ein Deutschland-Trikot. So. Und da so die Gefühlslagen zu erleben in dieser Doku, das war nochmal für mich eine neue Ebene. Also auch der Protas, die du vielleicht nicht so auf dem Schirm hast. So, also Props an ZDF, großartige Serie, wie ich finde, hat mich in meiner Gefühlswelt total abgeholt. Weil, das habe ich auch zu meiner Partnerin gesagt, ich habe Erinnerungen an die Gefühle von damals, aber nicht unbedingt an jede einzelne Gegebenheit.
Ja.
Und da sind mir so einige Sachen aufgefallen, wo man durchaus Parallelen ziehen kann. Also diese Unruhe vor dem Turnier, diese Diskussionen, Trainer, ja, nein, Klinsmann stand da damals irgendwie schon vor dem Aus und sollte eigentlich gar nicht. Diese ganze Olli Kahn-Jens Lehmann-Geschichte. Und ich bin nach der Doku-Serie rausgegangen mit dem Gefühl, was ist, wenn dieses Team es jetzt allen zeigt? Also so wie 2006. Was ist, wenn die, weil anders als 2006, es war jetzt keine Rumpeltruppe, aber ich fand die Truppe, die wir jetzt hatten vom Potenzial, ich sag nur Vusiala, die Älteren erinnern sich an dieses traumhafte Duo, dann denke ich mir so, wow, wir hatten ja echt Potenzial, da jetzt auch was zu reißen. Und dann hätten wir möglicherweise, so wie wir damals über Argentinien gesprochen haben, würden wir jetzt vielleicht über Frankreich reden, was jetzt gleich passiert möglicherweise. Und ein Team, das über sich hinauswächst, einen WM-Moment kreiert. Und ich bin dann mit dieser Hoffnung in dieses Turnier gestartet und wurde auch definitiv nicht enttäuscht nach dem 7-1 gegen Curaçao. Ne? Also dürfen wir auch nicht vergessen. Aber dann ging es halt wieder los. Dann kamen diese schlechten 60 Minuten gegen die Elfenbeinküste, dann kam dieses Ecuador-Spiel und es wurden schon wieder Muster deutlich. Und da sind wir dann eben auch bei Julian Nagelsmann und dem, was er getan hat und vor allem dem, was er nicht getan hat. Und dann sind wir bei Anpassungen zum letzten Spiel. Also du gehst in dieses Spiel gegen Paraguay, du hast eine nominelle Änderung, also richtige Änderung, indem du dich dafür entschieden hast, mit Undav zu beginnen und dem, ich sag mal, bundesdeutschen Druck ein bisschen nachgegeben hast.
Das fand ich auch komisch, und da gibt er auf einmal dann nach, ne? Da verlässt er seine Linie wiederum.
Ja. Ja, und gehst dann so in das Spiel, ne? Ich meine, klar, auch Nathaniel Brown war wieder auf dem Feld mit dabei nach seiner Zwangspause. Aber spielerisch war es ja exakt das Gleiche, was wir schon davor erlebt haben. Und ich sage es jetzt mal ganz zynisch, jedes Team ist in der Lage, dieses deutsche Angriffsspiel, dieses Turniers zu lesen. Du hast den Ball in der Mitte, du versuchst dich durch die Mitte durchzukombinieren, geht der Ball auf die Außenlinie, zieht derjenige nach innen. Ich konnte es schon nicht mehr sehen, wenn ein Leroy Sané diesen Ball genommen hat und sich nicht für den Weg nach außen entschieden hat, sondern wirklich straight den Blinker nach links gesetzt hat und nach innen gezogen ist. Weil es war so vorhersehbar. für das gegnerische Team bedeutete das immer, mach die Mitte dicht und du hast Ruhe. Weil einen konkreten Zielspieler hast du zwar auf dem Feld mit Undav dann, aber wenn er keine Bälle bekommt, was soll er machen? So, und die eine Chance, die er hatte, die hat er dann halt mehr oder minder kläglich in Anführungsstrichen vergeben.
Ja, wenn du auch schon drin bist im Spiel, dann kommen ja auch noch viele Unzulänglichkeiten in der Defensive dazu. Schauen wir gleich mal auf das erste Tor der Paraguayer kurz vor der Pause von Enciso. Das war ja, glaube ich, eine Ecke, die Neuer dann
Nach einer Ecke, die Neuer
klärt. Und dann vertändelt Würz, glaube ich, auch den Ball. Und dann hast du auf Außen, glaube ich, eine 2-gegen-2-Situation, wo der Ball dann es ist eine 2-gegen-2-Situation, der ein Paraguayer hinterläuft über rechts und beide Deutsche bleiben auf dem Ballführenden stehen und keiner macht den Lauf nach rechts mit. So kommt diese Flanke rein und in der Mitte, und man ist wirklich absurd, Enciso, der ist 1,73 und kommt in der Mitte frei zum Kopfball.
Es ging ja schon damit los, dass ich habe ihn nach dem ersten Spiel Matchingham genannt, weil mich Matcher ziemlich an Bellingham erinnert hat, so in der Anfangsphase des Turniers, der ja dann auch immer weiter abgebaut hat und so sein Tiefpunkt ja dann auch gegen Paraguay hatte, fand ich. Der hat ja schon Probleme gehabt, in dieses Spiel überhaupt reinzukommen.
Zur Pause ausgewechselt dann auch, ne?
Genau, der hatte da ein Stück weit Aktien dran, weil er auch nicht bei seinem Gegenspieler war. Für mich ging das dann aber schon los mit schon 2-3 Situationen vorher, wo Brown nicht wirklich defensiv an dem Ort war, wo er sein müsste. Also immer zu weit weg gewesen vom Gegenspieler. Häufig, wenn die Paraguayer über eine Seite durchgebrochen sind, dann war es halt über die Brown-Seite. Ja. Und du hast ja die Situation angesprochen, diese 2-gegen-2-Situation da. Das war auch wieder seine Seite. Jetzt kannst du sagen, okay, wenn sie da durchbrechen, solange du in der Mitte alles zustellst, kann nichts passieren. Ja, blöd, dass Jonathan oder Jonathan, wie ich ja gelernt habe während des Turniers, dann jetzt auch nicht ganz bei seinem Gegenspieler war und Neuer war dann halt am Ende irgendwie auch machtlos. Und da ging es dann halt schon los. So, und wenn du offensiv nichts Außergewöhnliches bieten kannst, oder gegen Paraguay sollte eigentlich auch schon das Gewöhnliche mit unterreichen, und du dann hinten noch anfällig bist, dann passiert das, was wir da gesehen haben.
Das Komische war ja dann, dass man in der zweiten Halbzeit, dann hatte man ja zwischendurch den Eindruck, dass man bei Deutschland endgültig zu der Erkenntnis gekommen ist, hohe Bälle, schlage einfach hohe Bälle. So kam ja 54. Minute auch der Ausgleich von Kai Havertz, Vorlage Florian Wirtz. Und dann hattest du ja so die 10 Minuten darauf, hattest du ja das Gefühl, okay, es geht weiter, jetzt kommen sie langsam in Gang, jetzt wissen sie, ne? Wie sie da vorne auch einen Woltemade in Szene setzen, der ja dann ins Spiel kam. Und danach war das auch wieder wie abgerissen. Da haben sie genau das gleiche Spiel, was sie vorher gemacht haben, was nicht funktioniert hat. Ging es auf einmal wieder mit dem Kopf durch die Wand, ganz wenig mit hohen Bällen. Und da frage ich mich, warum? Warum? Ihr habt doch jetzt 10, 15 Minuten, ihr habt das genauso gespielt. Es hat einmal schon funktioniert. Es wird weitere Male funktionieren, wenn wir immer weiter draufbleiben. Aber sie gehen wieder zum Spiel zurück, was nicht funktioniert hat. Und das habe ich nicht verstanden.
Wir werden ja noch auf die anderen Spiele gucken nachher. Eine Lektion, die ich gelernt habe, siehe Belgien gegen Senegal. Wenn man eine taktische Anpassung vornimmt, kann das durchaus auch mal was bringen. Also nicht nur einen Spieler bringen, sondern eine ganze Taktik ändern. Mein Nachbar hat mir tatsächlich geschrieben, nachdem Belgien das gewonnen hatte, Grüße an Julian. Man kann übrigens auch umstellen während des Spiels. Es ist halt dieses Thema auch gewesen von Julian Nagelsmann und dieser Vorwurf an ihn, dass er sehr, sehr starrsinnig ist. War, muss man ja mittlerweile sagen, in dem, was er dann dem Team mitgegeben hat. Und Wenn du halt dann so ausrechenbar bist, dann hast du es halt am Ende auch einfach nicht verdient. So Paraguay, ne? Also man sagt ja die ganze Zeit, Paraguay hat Anti-Fußball gespielt und ich werde auch diese ganzen Ringer und Suplex-Einlagen aus der WWE, was ich da gesehen habe, die dann übrigens auch nicht geahndet wurden mitunter, ne, also das meine ich nicht, aber Paraguay hat genau das gespielt, was ein Team wie Paraguay gegen ein Team wie Deutschland machen muss. Sie sind ihnen einfach auf die Nerven gegangen mit jeder einzelnen Aktion. Und ja, haben sich dann ins Elfmeterschießen halt gerettet. Ja, glücklich aus Paraguay-Sicht, denn können ja gleich noch auf das vermeintliche Tor von Jonathan
Kannst
Tarr
gerne schauen. Schon was dazu sagen.
Ja, ist ein Witz. Sorry. Also
auch es, nach der kurz. Erklärung es, von Pierluigi ja. Collina, wo er, soll ich die mal kurz vorlesen? Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche.
Ja, lese mal, mach mal
für,
bitte.
Für unsere Zuhörer da draußen. Da bin ich nämlich auch tot umgefallen, als dann die Erklärung der FIFA war. Das hat mir so gewisse DFB-Vibes gegeben in der Bundesliga, wenn eigentlich falsche Fehlentscheidungen auf einmal doch korrekt waren und sie sogar so im Regelwerk stehen, wovon keiner etwas weiß. Also vielleicht auch nochmal, um die Szene zu umreißen. Also Tarr köpft, 102. Minute war es in der Verlängerung, das 2:1. Das wurde allerdings einkassiert wegen eines Fouls, in Anführungszeichen, von Anton an Gil. Im Prinzip eigentlich macht Anton nichts, weil er steht da eigentlich nur und Gil prallt an ihm ab, aus meiner Sicht. Das wurde aber laut Pierluigi Collina richtig geahndet von den Unparteiischen. Und zwar schrieb er folgendermaßen, zwar stelle das bloße Einnehmen oder Halten einer Position für sich genommen kein Foul dar, wenn ein angreifender Spieler jedoch kein Interesse am Ball hat und sich selbst nur geringfügig bewusst mit der klaren Absicht bewegt, die Laufbewegung eines Gegenspielers zu behindern und ihn dadurch am Verteidigen zu hindern, sollten die Schiedsrichter und, falls erforderlich, auch der VAR die Situation sorgfältig analysieren und eingreifen. Dies gilt insbesondere dann, wenn diese Taktik darauf abzielt, den gegnerischen Torhüter daran zu hindern, das Tor wirksam zu verteidigen.
Ja, Grüße gehen raus an Thomas Müller. Wann war das? 2013, als er im Halbfinale gegen Barca Robben freigeblockt hatte, ja, nachdem der in den Strafraum gezogen ist. Gott sei Dank gab es da nicht den Video Assistant, der eingegriffen hat, wenn ich diese Erklärung so höre. Nein, sorry. Also Hast du dieses Reel gesehen, was bei Instagram viral gegangen ist von vor dieser Szene, als das passiert ist?
Nee.
Es gab nämlich eine kleine Gemengelage. Ich schicke dir das nachher nochmal zu, weil ich das leider jetzt hier gerade nicht zeigen kann. Es gab eine kleine Gemengelage zwischen Anton und dem Keeper von Paraguay. Halt so dieses typische, so ein bisschen Rumgeschubse und dann hier ein bisschen gemeckert, da ein bisschen gemeckert. Dann kam der Schiedsrichter, wollte das schlichten. Und während dieses Dialogs hat der Keeper von Paraguay Anton einen Tritt, ich glaube, gegen das Schienbein oder so gegeben, weil er ihm da deutlich machen wurde, so hau mal ab jetzt hier. Aber wirklich mit Absicht, wo wir uns eigentlich auch mal darüber unterhalten können, weil es war direkt vor den Augen des Schiedsrichters, Tätigkeit, ja, weiß ich jetzt nicht so, ne? Also kann man schon so argumentieren. Hätte ich, glaube ich, in dem Spiel auch gesagt, komm, lass sie da jetzt ihre Kinkerlitzchen machen. Und direkt danach ist diese Szene mit Tarr gewesen. Das heißt, in dem Kontext kann man schon durchaus auch unterstellen, dass er da jetzt einfach bewusst ein Zeichen setzen wollte und das direkt wegpfeifen wollte einfach, weil die da sich irgendwie wieder eine Gemengelage gegeben haben. Es war, also dieser gesamte Komplex war für mich absurd und da wurde ein tragischer Held geboren. Denn machen wir uns nichts vor, wir waren alle erleichtert, als dieser Treffer gefallen ist. Und ja, wir waren alle fassungslos, dass er dann nicht gegeben wurde. Und natürlich, selbstverständlich ist es dann so, dass in diesem Elfmeterschießen dann ausgerechnet Tarr dann den Ball verschießt. Klar, ne? Also kannst du nicht schlechter schreiben, so diese Story.
Ja.
Zumindest aus deutscher Sicht. Aber diese Erklärung zu dieser Situation, nee, vielleicht habe ich da vielleicht zu sehr die deutsche Brille auf, ich weiß es nicht.
Das reicht mir nicht. Das Problem an der Geschichte ist, und das haben übrigens Thorsten Kienhöfer, Patrick Ittrich ja auch gesagt, dass ihnen das viel zu wenig ist. Und Patrick Ittrich hat ja auch gesagt, dass das Problem ist, es ist gut, kann ja sein, dass es diese Regel gibt. Aber warum taucht die immer dann auf? Oder wieso weiß davon vorher keiner was? Weil man muss ja auch, für mich entsteht so ein Gefühl, es wird international unterschiedlich gehandhabt. In der Bundesliga sind wir, wobei das in der Bundesliga hätte das keiner gepfiffen, aber da sind wir.
Grüße gehen übrigens raus nach Arsenal. 80% der Eckentore sind genauso gefallen.
Das wollte ich nämlich gerade sagen. Also in der Premier League ist der Torhüter wirklich freiwillig. Da gibt's nichts mehr. Das ist ehrlicherweise das Extrembeispiel, wo ich sage, woran ich mich in der letzten Saison extrem gestört habe, dass die wirklich mit den Torhütern alles tun und lassen können und es nicht bestraft wird. Also das ist eher das Negativ-Extrembeispiel, wo ich mir denke, okay, ne, gewisse Rechte sollte man den Torhütern noch zugestehen. Aber dann wird's genau schwierig, wenn es überall unterschiedlich gehandhabt wird. Dann geht es zu einer WM. Und es gab ja, glaube ich, jetzt später beim anderen Spiel gab es nochmal eine ähnliche Situation, wo es auch abgepfiffen wurde. Da konntest du dann sagen, gut, jetzt wissen wir, wie der Hase läuft. Wäre das mit Deutschland nicht gewesen, wäre da wahrscheinlich ein riesiges Fass aufgemacht worden, weil das keiner verstanden hätte. Ich weiß nicht mehr, bei welchem Spiel das war. Aber ist also noch mal, Anton, er macht ja nichts. Er steht da. So, also er macht keine aktive Bewegung, den Torhüter an irgendwas zu stören. Dementsprechend ist die Argumentation ja schon vollkommen falsch, weil er ja nichts macht, sondern einfach da steht. So.
Und ich schäme mich ja schon fast, sagen zu müssen, einordnend, nein, diese Szene hat nicht entschieden, nein, dass wir irgendwie schlecht waren oder so. Ne? Also es geht jetzt nicht darum, dass Deutschland unverdient ausgeschieden ist oder so.
Nein,
ne? Also
auf keinen Fall.
Komplett. Aber wir reden ja auch bei dieser ganzen WM über Schiedsrichterentscheidungen schon wieder, wo ich sage, viele, viele Schiedsrichter haben einfach nicht das Niveau, das du eigentlich haben solltest bei so einem Turnier. Zumindest fallen Entscheidungen, die ganz, ganz schwer nachvollziehbar sind, die mitunter auch willkürlich zumindest wirken. Und da wurden wir dann ein bisschen Opfer dessen. Ja, kriegst eine Begründung hinterher von der obersten Schiri-Ikone. Okay, ob sich damit jetzt jemand besser gefühlt hat, kann ich nicht beurteilen. Ich vermute nein. Aber wie ging es denn dir dann in der Folge damit, mit der Erkenntnis, also für mich stand danach fest, ich glaube, wir machen kein Tor mehr.
Ja.
Wie ging es denn dir mit der Erkenntnis, wir gehen jetzt ins Elfmeterschießen?
Es hat mir großes Unbehagen bereitet. Ich bin ja auch immer ein Typ, und daran ziehe ich es jetzt mal argumentativ so ein bisschen auf. Ich bin ein großer Verfechter des Momentums. Ich habe das auch in der letzten Saison viel auch in unserem MSV-Podcast angesprochen, wo dann auch viele Leute geschrieben haben, boah, hör mal auf mit dem Momentum-Gequatsche. Aber ich finde, es hat auch in diesem Spiel oder allgemein in diesem Turnier hat das Momentum an vielen Stellen, hätte es zu unseren Gunsten kippen können oder du hattest es schon soweit. Du hattest die ersten zwei Spiele, die du gewonnen hast. Elfenbeinküste, schwieriges Spiel, das hast du gedreht. Gruppensieg, klar. Kommt Ecuador-Spiel. Du gehst da sogar in Führung mit einem Tor, welches hätte auch nicht zählen dürfen, muss man ehrlich sein. Du verlierst das Ding am Ende sogar noch. Dann kommt dieses Spiel, es geht richtig beschissen los. Du kommst aber zurück, machst den Ausgleich und du denkst, wissen wir, wie wir sie knacken müssen. Du nutzt das Momentum nicht. Dann kommt diese Verlängerung, dieses Tor. Du denkst, Momentum, jetzt haben wir es. Tor zählt nicht. Trotzdem denkst du dir, okay, vielleicht auch aus Frust heraus, jetzt zeigen wir es hin. Wir sind dran, jetzt machen wir ums Verrecken in der Verlängerung noch dieses eine entscheidende Tor. Kommt aber nicht. Kommt das Elfmeterschießen. Es geht für uns ziemlich beschissen los. Gleich direkt zwei Fehlschüsse. Auch noch von zwei sehr sicheren Elfmeterschützen, muss man ja sagen. Von Kai Havertz und von Nick Woltemade. Und du denkst dir schon, da holst du nicht mehr auf. Dann schießen die vorbei, Manuel Neuer hält ein. Das ist auch so ein Ding, wo ich auch dachte, boah, Manuel Neuer, der hält keine Elfmeter mehr. Der war in seiner Prime, war er ein Elfmeterkiller. Ich weiß nicht, wie lange er schon keine Elfmeter mehr gehalten hat. Er hält noch einen. Der vorbeigeht, den hätte er wahrscheinlich auch gehabt. Und dann denkst du so, jetzt haben wir wieder das Momentum. Und dann kommt der Tafelschuss und danach war ich mir sicher, das Ding wird reingehen und das Ding ist vorbei. Du hast es so oft, hat dir der Fußballgott diese Chance geschenkt und du nimmst sie nicht und irgendwann ist es dann halt vorbei.
Ist ganz spannend, wie du es erlebt hast. Also ich habe es ähnlich erlebt, logischerweise. Dieses Elfmeterschießen hat einerseits mich komplett hops genommen im Nachgang, weil emotionale Talfahrt oder Auf- und Abfahrt. Andererseits dann auch wieder nicht, weil ich ganz, ganz schnell in diesem Resignationsmodus dann einfach war. Als diese ersten vier Schüsse waren, war bei mir erstmal nur Wut. Also vor allem Voltemade, ne? Können wir nochmal gerne drauf eingehen, dieses Voltemade erst stark machen und dann irgendwie dann doch absägen, dann spielt er keine Rolle. Aber dann, wenn es drauf ankommt, darf er gerne noch an den Elfmeterpunkt, um da zu versagen. So, dafür war er gut genug. Und ich war mir sicher, das wird nix. Weil ich Neuer auch nicht in der Form gesehen habe, wie es war nicht der PSG-Neuer. Es war nicht der Real Madrid-Neuer. So, es war halt dieser in die Jahre gekommene Neuer. So, ne? Und ich war mir ziemlich, ziemlich sicher mit diesen beiden Schüssen oder diesen beiden Takes, die Paraguay dann noch hatte, ja, ist vorbei. Dann geht der erste vorbei und bei mir macht sich so ein ganz, ganz müdes, ja, warte mal, was, wenn? Und dann hält er diesen Ball. Und das ist ja das Geile, Manuel Neuers letzte Aktion ist ein gehaltener Elfmeter fürs DFB-Team. So, und dann war bei mir instant wieder dieses, deswegen habe ich das vorhin erwähnt, mit 2006. Auf einmal hatte ich dieses Odonkor-Gefühl. Auf einmal hatte ich dieses Argentinien-Gefühl. Und ich habe vor mir ganz, ganz viele Bilder gesehen, die in die Richtung gehen. Schlagzeile, Bild. Das war unser WM-Moment. Wir sind da. Irgendwie sowas. Und jetzt euphorisieren wir uns richtig rein in dieses Turnier. Und dann folgt instant, wirklich instant der Gegenshot von der Weltregie der FIFA, wie ich sehe, wie Kimmich ganz, ganz verzweifelt versucht, einen Elfmeterschützen zu finden. Und das hat mich unweigerlich an 2012 Champions League Finale, sorry, dass ich dich da jetzt wieder emotional reinziehen muss in diese Nummer, Bayern gegen Chelsea erinnert. Ja. Diese wirklich unmögliche Mission von Joshua Kimmich, jemanden zu finden, der jetzt die Kraft hat. Und ich mache da keinen Vorwurf, ne, aber dieses Bild hat mich unglaublich gebrochen, dass niemand offenbar die Cojones hatte. Und ich habe es mir einfach nur gewünscht, dass es doch passiert. Dann geht Jonathan Tah dahin und der Rest ist halt leider traurige Gewissheit und traurige Geschichte. Und das tat mir einfach so unglaublich leid, weil wir hatten gerade unseren Moment, unseren WM-Moment. Und wir haben keine 60 Sekunden gebraucht, um uns alles wegzuknallen. Und ja, klar, also nach dem verschossenen Ding war mir klar, ist vorbei, so. Das machen wir jetzt nicht nochmal. Hab irgendwie so ein bisschen kurz gezuckt, ob Manuel Neuer vielleicht doch nochmal ein Ding rauskratzt. Ich stand auch nach dem gehaltenen Elfmeter von Neuer, stand ich im Wohnzimmer, bin auf und ab getigert und bin komplett zusammengesackt bei dem Fehlschuss von Tah. Weil ich es nicht fassen konnte. Und da hatte mich die Nationalmannschaft komplett, Entschuldigung, dass ich das sage, an den Eiern emotional, weil das waren wahrscheinlich die wildesten 60 Sekunden meines Turniers.
Ja, kann
nur
ich.
Nur um dann ultimativ ins Loch zu fallen.
Ja, kann ich nicht viel hinzufügen. Vielleicht noch eine Sache auch zu dieser Szene mit Kimmich, ne? Weil ja auch viel wieder auch darüber diskutiert wurde. Ich bin da sehr zwiegespalten, weil, also, dass Nene Brown da eher sagt, ne, junger Spieler, kann ich nachvollziehen. Ich kann keinen Spieler verurteilen, der sagt, ich fühle mich nicht in der Lage. Du kannst ja auch sagen, im Gegenteil, man zeigt Verantwortung, indem man sagt, ey, ich lasse lieber anderen den Vortritt, die sich sicherer fühlen. Auch da, wir werden, wie gesagt, das Thema Kommunikation beim DFB werden wir vor allem nach der WM noch mal ganz groß machen, weil sonst sprengt das für heute die Zeit. Aber auch da wieder, das habe ich mich auch schon öfter gefragt, warum macht man denn nicht vorher einen klaren Plan, wer alle 11 Schützen sind im Notfall? Warum wird denn nur
was ist denn mit der Liste geworden, die es mal gab? Ja, früher haben Trainer in der in der Verlängerung 116. Minute ihren Zettel rausgeholt, haben irgendwelche Namen aufgeschrieben und sind dann losgegangen. Du und du schießt einen Elfmeter. Und wenn du nicht schießen möchtest, dann steht da Cristiano Ronaldo, der dir sagt, du schießt jetzt diesen Elfmeter und dann schießt du diesen Elfmeter.
Na, es hat ja den Eindruck gemacht, sie hatten nur einen Plan von Schütze 1 bis 5. So hat es den Eindruck gemacht. Aber weißt du, das verstehe ich eben nicht. Klar, die meisten Elfmeter schießen, manche, da brauchst du nicht mal 5, aber in der Regel ist es selten, wenn es ganz extrem darüber hinausgeht. Aber du musst dir doch vorher Gedanken drüber machen, weil ich denke mir auch, wenn du vorher die Reihenfolge komplett von 1 bis 11 festlegst, weiß jeder, woran er ist und kann sich auch seelisch auf diese Extremsituation ein bisschen vorbereiten. Weil es ist ja schlimm, wenn du dann auf einmal die Liste, du hast deine 5 Spieler, du musst weiterschießen und dann fängst du in dieser Extremsituation auch noch an zu diskutieren. Und dann sagen alle, na nee, lass mal. Und da hätte ich mir dann auch von Leon Goretzka als Führungsspieler gewünscht, dass er da, nochmal, ich kann ihn nicht dafür verurteilen, ist absolut menschlich. Ich hätte mir in die Hosen geschissen, wenn ich in der Situation gewesen wäre. Gar keine Frage. Aber ich denke mir, auf der anderen Seite muss ich in dieser Situation, gerade von den älteren Führungsspielern, doch auch die Erwartung haben, dass sie sich der Situation stellen und dass sie da vorangehen. Wichtig ist dabei aber auch zu betonen, wenn jetzt Goretzka auch verschossen hätte, ich mache keinem Spieler einen Vorwurf, dass er einen Elfmeter verschießt, weil es ist eine Extremsituation. Mir ist wichtig, dass sie die Verantwortung übernehmen. Das ist für mich leider in diesem Business, auch wenn, wie gesagt, die Situation extrem ist, aber für mich ist das gerade bei so auch hochbezahlten Fußballspieler, erfahrene Fußballspieler, ist es für mich wichtig, wenn die vorangehen. Aber ich mache auch Kai Havertz, Nick Woltemar, das sind ja eigentlich sichere Elfmeterschützen. Aber ich mache von denen keinen einen Vorwurf, wenn die einen Elfmeter verschießen, weil diese Erwartung kann ich nicht haben. Ich kann erwarten, dass sie zum Elfmeterpunkt gehen, aber ich werde niemals jemanden dafür kritisieren, weil die haben wenigstens den Mut bewiesen und auch wenigstens und was ich auch Jonathan Tah im Anschluss auch wieder für rassistische Scheiße teilweise anhören musste, wo ich mir denke, der Junge hat selbst in einem Pflichtspiel, er hat noch nie einen Elfmeter verschossen und er geht da trotzdem hin und muss sich dann im Anschluss auch noch aufs Übelste beleidigen lassen, nur weil er wenigstens den Mut hatte, das wenigstens zu machen. Und das finde ich ekelhaft und wo man ja auch sagen muss, wir haben dieses Spiel auch nicht im Elfmeterschießen verloren. Ich möchte einen Abschlusssatz dazu auch noch sagen, weil viele auch sagen, Elfmeterschießen ist Lotterie, so weit möchte ich nicht gehen, weil auf der einen Seite sportlich ist es für mich keine Lotterie, weil du kannst das trainieren. Siehe an Harry Kane, wenn du so trainierst und schießt wie er, kann der Torhüter überall hinspringen, er ist drin. So, das ist für mich Fakt. Was du und nicht trainieren kannst und was eine Lotterie ist, ist der menschliche Faktor. Der eine geht da cool mit der Sache um, der andere sagt, boah, ich bin da zarter, beseiteter. Ja klar, die haben alle Teampsychologen und so weiter. Du kannst dich auf eine gewisse Szenerie vorbereiten, aber du kannst das nicht 1:1 die Situation nachstellen. Das geht nicht. Und da gibt es einfach Spieler, die können damit cooler umgehen und es gibt Spieler, die können das eben nicht so gut. In dem Fall ist es eine Lotterie. Sportlich, spielerisch finde ich das aber ehrlicherweise, und da wird es auch immer miteinander verbunden, finde ich das ehrlicherweise nicht, weil die Art, wie man einen Ball schießt, kann man aus meiner Sicht trainieren. Aber der menschliche Faktor ist halt dabei.
Ich finde, wir tun alle gut daran, Fans als auch Experten oder wer auch immer, die Diskussion vom Elfmeterschießen und von dieser Mentalgeschichte mal wegzuführen. Weil, wie du schon gesagt hast, das ist was, was du nicht trainieren kannst. Das ist etwas, wo du auch nicht sagen kannst, wie der menschliche Charakter in solchen Situationen tickt. Es ist auch ein Stück weit unfair, weil du am Ende dieser Diskussion rausgehst mit dem Punkt, und da tut es mir unglaublich leid für Joshua Kimmich, er ist halt irgendwie die Generation nichts beziehungsweise gar nichts, weil er halt 18, 22 und 26 für den totalen Super-GAU steht. Und einfach zwei Welten lebt. Die eine Welt ist seine fantastische Karriere beim FC Bayern München und das andere ist die offenbare Abneigung der deutschen Fußballnationalmannschaft mit Joshua Kimmich. Anders kann ich mir das nicht mehr erklären. So, ich finde einfach, so, an dem Punkt ist es halt einfach unfair und da haben ja auch Chris Kramer und Per Mertesacker beim ZDF das ja auch richtig gesagt. Du musst als DFB-Team das vorher lösen. Und da sind wir dann bei wirklich rationalen Fakten. Spieler, die nicht in Form sind, nicht in Form gekommen sind. Das Leistungsprinzip, was mal ausgerufen wurde. Wir erinnern uns, Julia Nagelsmann will das Leistungsprinzip nach der Ära Flick bzw. Löw wieder nach vorn holen. Und ich werfe da einfach nur Leroy Sané in den Raum, wie viele andere auch. Aber ich werfe auch Musiala in den Raum, der immer wieder, und ich konnte das ja auch verstehen, dass er aufgebaut werden soll, weil er ein Ausnahmespieler ist, aber Fakt ist, er kam nicht an diesen Punkt mehr ran, auch wenn er eine gute Leistung gezeigt hat nach seiner Einwechslung. Wir haben wirklich ein ganz, ganz laues Pressing, Gegenpressing-Verhalten gehabt, was überhaupt nicht dem Niveau entspricht. Und das sind so Fakten. Und hat sich das mit Manuel Neuer ausgezahlt oder nicht? Ich sage nein, weil wir haben dieses Spiel nicht wegen ihm verloren. Wir haben es aber auch nicht mit ihm gewonnen oder durch ihn gewonnen.
Ich sag mal so, du musst vor allem, also das Paraguay-Spiel würde ich da ein bisschen ausklammern, aber auf die Spiele davor trifft es zu. Er sah bei jedem Tor, das habe ich letzte Woche auch schon gesagt, wo ich finde, bei keinem Tor kann man wirklich klar sagen, das ist sein Fehler, aber er sieht bei allen Toren schlecht aus.
Manuel Neuer wurde mitgenommen, offizielle Begründung, weil er zu dem Zeitpunkt der beste Keeper war. Inoffiziell kann man auch sagen, ich glaube, wir alle wissen, was Manuel Neuer in Topform leisten kann, welche Bälle er dann rauskratzen kann. Es menschelte halt einfach nur aber während dieser gesamten Zeit. Und dieses ganze Thema Aura, ja, das hat der DFB nicht selbst ausgesprochen, aber das schwebte ja immer so ein bisschen mit. Und Fakt ist, dass die gegnerischen Teams ziemlich wenig Torschüsse brauchten, um zum Torerfolg gegen uns zu kommen. Und mit einem Neuer in seiner Prime, was man sich gewünscht hätte nochmal, wäre das womöglich nicht passiert. Dieses zweite Tor gegen Ecuador, wo er selbst sagt, war kein Fehler, doch schon ein bisschen, ne? Also hätte man auch anders lösen können. Also das ist nicht aufgegangen und dann sind wir ja dann schon bei der großen Fehleranalyse. Dieses Kommunikative, dass sich dann Spieler verplappern, weil die Rollengespräche dann doch noch nicht stattgefunden hatten alle. Spieler, die dann davon berichten, dass irgendwie alles mit Sprachnachrichten geregelt wurde und schon gar nicht mehr der persönliche Anruf oder gar ein persönliches Treffen mit teilweise stattfand, so. Das war dann halt einfach am Ende alles ein bisschen zu viel. Und du hast ja diesen Satz eingespielt zu Beginn. Jetzt müssen wir leider 2 Jahre warten. Und in mir halte dieser Satz sehr, sehr lange nach. Ich habe das dann hinterher auch bei einer Autofahrt, dann, als wir zum Einkaufen gefahren sind, gesagt, ich glaube, in diesem Satz steckt mehr Ursache für das, was wir jetzt gerade erlebt haben, als wir denken. Da sind wir auch wieder bei diesem Menschlichen. Ich kann Julian Nagelsmann nicht unterstellen, dass das nicht gewollt hätte. So, ne? Der wollte das unbedingt. Ich gehe sogar so weit, dass er es zu sehr wollte. Wenn du etwas zu sehr möchtest, kann es passieren, dass du diesen einen Plan für dich hast und den ziehst du durch. Jetzt wissen wir, dass Julian Nagelsmann jemand ist, der nicht viele, ich sag mal, interne Kritiker hat. Also es ist seine Frau und ich glaube sein Berater, die da so ein bisschen auf ihn einwirken können. Ansonsten war er, die einen würden sagen, stur. Ich würde jetzt einfach sagen, sehr, sehr robust, was das Thema Außeneinwirkung so betrifft. Und diese Enttäuschung nach der Heim-EM, dieses Kukurea-Ding, ich glaube, es hat so sehr in ihn genagt, weil wir dieses Spiel nicht hätten verlieren müssen damals, dass er es unbedingt zeigen wollte, dass er es kann mit diesem Team. Dass er diesen Weg, der ja schon gut war in Ansätzen, zu Ende gehen kann. Und dass er sich dann in einem Tunnel wiedergefunden hat, wo es für ihn nur noch diese eine Richtung gab. Zurück geht's nicht mehr. Und das hat sich ultimativ gerecht, denn dieser Starrsinn zeigte sich ja in allen Aktionen. Dieses schnippische Verhalten während Interviews, dieses, wenn wir über das DFB-Team gesprochen haben, haben wir immer über Julian Nagelsmann entweder spielerisch oder charismatisch gesprochen. Also ein Trainer, der immer im Vordergrund stand, immer. Und, ja. Und das war halt einfach irgendwann alles zu viel. Ich bleib dabei, für mich, Julian Nagelsmann hat es zu sehr gewollt. Er war am Ende verkrampft, würde ich sagen, in dem, was er getan hat. Und das hat sich gerecht.
Du hast ja im Anschluss ja auch immer gemerkt, die Spieler haben die realistischeren Analysen zu den Spielen gegeben, wie er.
Wobei das ja schon vor der WM so war, ne? Machen wir uns nichts vor. Erinnerst du dich noch an Kai Havertz, als er Linksverteidiger gespielt hat und er dann sagte, nee, hat er eigentlich gar nicht. Eigentlich war es ein Zehner, ja, der links gespielt hat.
Ja, aber da, weißt du, da ging es schon los. Und das zog sich dann, hast du ja eben auch gut dargestellt, und das zog sich halt dann auch so durch. Und weil du auch, werden wir, glaube ich, am Ende der WM auch nochmal drüber sprechen, auch insbesondere, was der DFB als Verband da auch eine Rolle gespielt hat, weil ich mich auch frage, er hat doch genug Pressemenschen auch um sich rum. Und dass da niemand irgendwie mal sagt, Julian, komm, das kannst du so nicht sagen. Oder denk mal drüber nach, wenn du dies, das, jenes, dass er offensichtlich in seinem Umfeld, und du hast ja seine Freundin angesprochen, die war ja, glaube ich, früher auch mal bei der Bild. Ich glaube, die war ja sogar bei Reporterin, sogar bei Bayern. Und dass die ihm dann sagt, ja auch mit der Thematik Undav. Angeblich soll sie ihm ja gesagt haben, ey, ruf doch mal den Undav an, sprich doch mal mit dem. Aber dass da offensichtlich aus dem DFB-Umfeld da so wenig Hinweise an ihn kommen, mal zu sagen, ey Julian, mach doch mal das und sag das vielleicht mal mehr so, sind doch alles oder müssten doch alles Profis sein, die da arbeiten. Auch in der Medienabteilung. Und das wundert mich so extrem, dass er da in diesem Umfeld, in diesem Arbeitsumfeld Nationalmannschaft, und da sind wir halt beim größten Thema DFB, dass er da, und das war bei Hansi Flick damals auch schon so, im Zuge der ganzen Katar-WM, wenn du dich erinnerst, wie Flick in der Öffentlichkeit dastand, es war genauso.
Ich habe mal kurz geguckt, ob hier noch ein paar Graugänse eigentlich.
Ja, genauso. Oder hier das Thema damals mit Katar, wo er dann alleine zur Pressekonferenz kam, weil der Weg für die Spieler zu weit war. Ne? Also, dass da im Umfeld halt vom DFB da auch nicht mal, mein lieber Kollege und Freund Nicolas Mannstein würde sagen, die DFB-Sierung war perfekt abgeschlossen. Und dass sich da niemand mal den Gedanken drüber macht, auch beim DFB. Wir haben mit Jogi Löw, klar, das war jetzt auch eine lange, erfolgreiche Zeit. Und es war klar, dass das irgendwann auch mal zu Ende geht. Aber da hat man den Zeitpunkt verpasst. Man hat Hansi Flick, der ist gnadenlos untergegangen. Schau dir an, was er jetzt wieder mit Barcelona anstellt. Und du hast mit Julian Nagelsmann, du hast den nächsten Gegner, du hast den nächsten Trainer auch mit deiner Unfähigkeit, auch mit ihm zu arbeiten und ihn mal vielleicht an mancher Stelle aus diesem Tunnel, den du ja beschrieben hast, auch mal rauszuholen, hast du da den nächsten Top-Trainer, so schwierig er in vielen Punkten auch war, aber hast du den nächsten Top-Trainer den Schwein zum Fraß vorgeworfen?
Ja, aber dann jetzt mal die Frage, ist Julian Nagelsmann an sich selbst gescheitert oder ist er ich sag mal jetzt mal in Anführungsstrichen DFB gescheitert? Und wenn ja, wenn er am DFB gescheitert ist, wer sind da die Verantwortlichen, die es zu adressieren gilt? Weil ich hatte das Gefühl, ein Rudi Völler ist so ein bisschen so der väterliche Gegenpol, der durch seine sehr, sehr charismatische Art natürlich auch immer wieder für gute Pressekonferenzmomente gesorgt hat. Weil das, ich würde es jetzt nicht auf die Medienabteilung schieben, so das nicht. Aber es muss ja einen Grund geben, wenn wir gute Spieler haben, zumindest so gute Spieler, dass es für mich bis zu einem Viertelfinale reichen sollte oder Achtelfinale jetzt gegen Frankreich. Das wäre, glaube ich, schon drin gewesen mit diesem Team. wenn wir sagen, das liegt nicht an den Spielern direkt und es liegt auch nicht unbedingt nur an Julian Nagelsmann, weil er am Ende DFB-siert wurde, wie du gerade schon so angerissen hast. An wem liegt es dann?
Letztendlich stinkt der Fisch ja immer vom Kopf. Ich würde aber nicht, also ich würde nicht so weit sagen, dass es hat an beiden gelegen. Der schlechte Einfluss vom DFB und letztendlich die Eigenschaften von Nagelsmann auch als Trainer, gewisse Sachen einfach aufgrund seiner Art schlecht zu handhaben.
Aber was ist der schlechte Einfluss, frage ich mich. Also ich bin ja bei dir, ne? Ja. Ich bin ja bei dir, dass ich auch das Gefühl habe, so es muss so irgendwie auf dieser Verbandsebene sein. Und hör dir dieses Interview von unserem zukünftigen Bundestrainer Jürgen Klopp an gestern, wo es darum geht, systemische Veränderungen hervorzurufen, dass es nicht nur um Fußball geht. Was ist der konkrete Ansetzungspunkt? Bist du dabei Personalien wie Neuendorf und Co.? Oder wer ist dann mit diesem Kopf gemeint? An welchem Stellrad muss man konkret drehen? Also ich versuche das für mich selbst auch immer noch zu klären.
Also Andreas Rettig wird ja Ende des Jahres auf jeden Fall aufhören, auch aus familiären Gründen, hat er ja gesagt. Und für mich, ich finde Rudi Völler, müsste man auch drüber nachdenken, aber da könnte ich mich noch bequatschen lassen. Aber Bernd Neuendorf war in Katar auch schon der Präsident. Und wenn du dir auch mal von dem Nationalmannschaftsding mal abgesehen, mal anguckt, was er in seiner Amtszeit bisher, also er ist ja angetreten mit, ne, er kommt aus der Basis heraus, hat einen starken Bezug auch zu den regionalen Verbänden. Vielleicht ist auch er der DFB-Sierung am Ende des Tages zum Opfer gefallen, so wie es auf UEFA- und FIFA-Ebene ja auch mit jedem Funktionär passiert, dass wenn du, sobald du in diesem Umfeld bist, dass du dich einfach stark radikal veränderst und du auf einmal Dinge tust, die du vorher nicht gemacht hast. Und Bernd Neuendorf ist für mich und auch in Bezug auf die FIFA im Umgang mit der UEFA, ist er da genau der gleiche wie die DFB-Präsidenten vorher auch. Nämlich er läuft den blind hinterher, sagt alles Ja und Amen. Und ich sag mal so, als Hauptverantwortlicher auch für die Nationalmannschaft, auch in Katar, hat er auch in Sachen politischen Fragen, er hat das ja nie alles ordentlich abgewehrt. Oder mal gesagt, jetzt ist mal Schluss, jetzt halte ich das Thema als DFB-Präsident, spreche ich auch mal für die Nationalmannschaft und sage, jetzt ist mal Schluss. Meinetwegen, fragt mich dazu, ich sag was dazu, aber die Nationalmannschaft lasse ich arbeiten, hat er ja auch nie gemacht. Eine führungsschwache Person.
Dann wärst du ja aber in der Endkonsequenz an dem genau gleichen Punkt, wie es damals kurz vor der Ära Klinsmann-Löw war, dass du ein DFB-Establishment quasi im Kern erschüttern musst. Also wenn man sich mal zurückerinnert, damals die Diskussionen, wer wird Co-Trainer von Jürgen Klinsmann, und ein Franz Beckenbauer, der sich da in Rage geredet hatte, schon fast auf dem Golfplatz. So, ja, wenn er meint, dann muss den holen, das ist ein gutes Recht und so weiter. Also dieses ganze Beben, ein Jürgen Klinsmann, der damals als Querschießer auch so ein bisschen fungiert hat und alles anders gemacht hat, um zu zeigen, so ist der Weg hin. Brauchen wir dann jetzt wieder so einen Moment? Und dann die Anschlussfrage, ist Jürgen Klopp dann derjenige, der dieses Feuer entfachen kann? Reicht das Feuer von außerhalb, dieses romantische Pflaster mit Einhorn und Glitzer oben drauf, was wir jetzt alle auf unser Fußballherz raufkleben wollen, weil uns Jürgen kommt, reicht das, um diesen Verband, der dann, ne, wenn wir dieser Argumentation folgen, von innen krankt, wieder dem kleinen Defibrillator auf die Brust zu setzen und zu sagen, schlag kleines, schwarz-rotes, goldenes Herz? Oder?
Also er alleine reicht nicht. Ich würde mir ja auch wünschen, dass so Leute wie Mats Hummels, wie Per Mertesacker, ich finde es immer ja einfach, wir sagen ja hier auch, ne, unsere Meinungen, und das tun die als TV-Experten auch. Manchmal denke ich mir bei gewissen Aussagen, ja, ihr habt recht, aber dann übernimmt doch die Verantwortung. Übernehmt die Verantwortung. Ich glaube nicht, oder ich hoffe nicht, dass, wenn ihr eure Hilfe anbietet, dass sie verwehrt wird. Das wäre wiederum dumm von DFB. Aber ich bin mir auch bei den Leuten dann häufig nicht sicher, ob sie dann nicht dann auch sagen, wenn man auf sie zukommen würde, ob sie dann auch sagen, nee, du, lass mal, ich bleib mal lieber in meiner Rolle. Das würde ich dann wiederum von ihnen feige finden. Aber zum Beispiel ein Per Mertesacker, der kennt auch das Thema mit der Jugendabteilung, ne, mit der Akademie von Arsenal, die er leitet. Mats Hummels ist immer ein unbequemer Charakter gewesen, schon immer. Und da hättest du auch die nächste Garde, weil was ist denn die nächste Garde? Du hast Rudi Völler, du hast Bernd Neuendorf, du hattest Andreas Rettig, du hast noch als DFB-Co Hans-Joachim Watzke. Also spricht jetzt auch nicht so für die Next Gen, oder?
Dann habe ich noch tatsächlich ein Gedankenexperiment für dich. Einfach mal umwirken zu lassen. Ich habe bei dieser ganzen Debatte rund um Nagelsmann raus, also noch an dem Stand, wird er weitermachen oder nicht, habe ich hin und her überlegt, weil klar, Jürgen Klopp geisterte umher. In meinem Bauch, wirklich nur in meinem Bauch, spielte sich aber immer wieder dieser Gedanke ab. Es ist eigentlich eine 1B-Lösung für mich persönlich. Die 1A-Lösung wäre, wenn wir sagen, wir wollen was Neues, wir müssen was Neues machen, wäre eine andere Person. Ich kann auch gerne sagen, warum. Jürgen Klopp ist das, was naheliegend ist. Jürgen Klopp ist das, womit sich jeder identifizieren kann. Marketingkampagnen laufen von selbst, läuft das Ganze erfolgreich aufgrund seiner kommunikativen Fähigkeiten, auch aufgrund seiner fußballerischen Fähigkeiten. Super Sache. Also, dass der das Potenzial hat, überhaupt keine Frage. Willst du etwas komplett neu machen, musst du ja eigentlich aber auch jemanden nehmen, der nicht diesen, im Vereinsfußball würden wir sagen, Stallgeruch hat. Mit Stallgeruch meine ich jemand, der zwar irgendwie Ahnung hat vom Business, aber eigentlich von woanders dann kommt, also wenn er keinen Stallgeruch haben soll. Und ich hatte den Namen im Kopf, der auch bei deinem Herzensverein ein bisschen was bewegt hat. Der seit diesem Sommer nicht mehr in England Trainer ist und der durchaus mal gesagt hat, er hat Bock auf Nationalmannschaft. Ich habe keinen Bock mehr gehabt auf so einen charismatischen, pseudo-charismatischen Typen, der mir sagt, wie toll er ist oder wie toll alles andere ist. Ich wollte, dass wieder Fußballqualität gezeigt wird. Ich wollte vielleicht sogar einen Fußball-Nerd haben. Und ich war bei Pep Guardiola. Ich war bei Pep Guardiola als jemand, der durchaus zwar charismatisch ist, aber in seiner Welt halt, ne, er hat auch seine Probleme gehabt bei Bayern, keine Frage, ne? Also wenn dann die typischen Pep-Aufstellungen zu wichtigen Spielen kamen. Aber ich fand diesen Gedanken eigentlich ganz spannend zu sagen, wir machen mal was komplett Neues. Wir machen mal etwas, was niemand so auf dem Zettel hat. Ja, wahrscheinlich musst du Jürgen Klopp nehmen, wenn sich die Chance ergibt. Das verstehe ich. Und mutmaßlich werden wir ja auch auf dieses Duell Klopp gegen Pep wieder kommen, wenn die Niederlande Pep verpflichtet, was ja auch durchaus im Rahmen des Möglichen ist. Ich hätte ihn trotzdem gerne gesehen. Ich würde gerne ein What-If-Szenario sehen wollen, in dem Pep Guardiola Trainer der deutschen Fußballnationalmannschaft ist. Was sagst du?
Das ist jetzt so als abschließender Gedanke zu diesem Themenblock. Ich weiß halt irgendwie nicht, ob Pep Guardiola diesen Kader für seine Ansprüche, ob er zu gut für ihn ist. Oder nein, nicht zu gut für ihn ist, ob er den Kader, den er trainieren möchte, weil er braucht für sein System schon gewisse Spieler. Und wir haben immer darüber gesprochen, dass die Breite an Qualität aktuell nicht da ist. Und meinst du, der möchte da so einen Neuanfang machen, auch wenn es jetzt nicht dieses klassische Vereinsfußball ist, was jetzt jede Woche ist? Ne? Insofern ist das vielleicht ein bisschen stressfrei
sowohl für ihn.
Aber meinst Pep du, er möchte das, der möchte diesen Neuanfang überhaupt machen? Glaube ich ehrlicherweise nicht.
Das kann ich nicht beurteilen. Ich weiß nicht, inwiefern der motiviert wäre, so etwas zu gestalten. So, ich glaube aber, dass jeder Nationalverband irgendwie so seine eigenen Wehwehchen hat und dass diese Aufgabe, egal ob sie jetzt nur Kloppo oder Pep übernimmt, beide Trainer müssen sich ja weiterentwickeln. Sie haben auf Vereinsebene alles abgerissen. Sie standen für eine Ära. für legendäre Duelle. So, jetzt müssen sie beide den Next Step machen. Und ich will Klopp gerne mal erleben, wenn er nicht jede Woche mit diesen Spielern zu tun hat, sondern eben nur in diesen Zyklen unterwegs ist und da so, ich sag mal, seine Samen einpflanzen muss, damit diese kleinen Pflänzchen gedeihen. In mir war einfach nur dieser Gedanke, wenn ihr etwas komplett neu machen wollt, dann müsst ihr vielleicht auch mal etwas machen, was ihr zuvor noch nie auch nur erdacht habt.
Ja.
Und dann wären wir bei dieser Art von Entscheidung. Ob die klug ist, weiß ich nicht, kann ich nicht beurteilen. Ich finde diesen Gedanken aber unglaublich spannend. Wird es dazu führen, wenn wir jetzt Klopp nehmen, dass das alles den Bach runtergeht? Nein. Also ehrlicherweise kann es nicht noch weiter den Bach runtergehen als aktuell schon, außer denn wir qualifizieren uns nicht mehr für Turniere wie Italien, aber so weit sind wir noch nicht. Kann man aber auch argumentieren, lieber gar nicht WM spielen als schlecht WM spielen. Aber das wird sich schon weiterentwickeln. Aber dieser entscheidende Impuls, wenn der DFB willig ist, diesen zu setzen, dann müsste man mal auch eine unorthodoxe Entscheidung treffen. So, lass mich einfach nur mal als Gedankenexperiment da.
Ich würde auf jeden Fall in den nächsten Wochen, ich denke mal drüber nach und dann werde ich meinen Gast, wer auch immer das sein wird, am Ende, ich werde ihn mal danach fragen. Schauen wir mal, was der darüber denkt. Ansonsten, ich glaube, wir gehen mal weiter und wir versuchen jetzt innerhalb der nächsten halben Stunde den ganzen Rest noch klar zu machen, damit es jetzt nicht zu viel wird. Aber auf jeden Fall, wir haben ein paar Gedankenanstöße gegeben.
In der Stunde spielt Frankreich, glaube ich, ne?
Ja, genau so ist das. Deswegen müssen wir jetzt mal ganz schnell machen. Aber ich glaube, über manche Spiele lässt sich schneller auch die Sachen abhaken. Fangen wir mal an mit Südafrika gegen Kanada. Herzlichen Glückwunsch an Kanada, die da noch weitergekommen sind, jetzt gerade ausgeschieden sind gegen Marokko am Ende mit 3-0. Bleiben wir aber kurz noch bei dem Spiel. Das war ein Spiel, das war nicht Werbung für diese Weltmeisterschaft, muss man klar sagen. Ganz schrecklich am Ende. Eustáquio, ich weiß nicht, ob man den so richtig ausspricht. Auf jeden Fall Matchwinner in der Nachspielzeit hat das entscheidende Tor für die Kanadier geschossen. Insofern muss man nicht weiter, weil...
Punkt.
Ja, mehr muss man zu diesem Spiel nicht sagen. Und
dann, mehr ist ja nicht passiert.
Ja, gab es ja Brasilien gegen Japan. Das war ja vor dem Deutschland-Spiel. Die Japaner zu dem Zeitpunkt sind hochverdient in Führung gegangen durch Kaishu Sano. Aber am Ende haben die Brasilianer dann doch noch ihre Qualität auf den Platz bekommen und auch verdient gewonnen. Casemiro am Ende des Tages und Martinelli in der Nachspielzeit mit dem entscheidenden Treffer.
Das tat mir leid.
Ja,
das tat mir wirklich auch leid. Ich bin ein Kind der 2000er. Ich bin aufgewachsen mit Animes bei RTL 2 und ich bin aufgewachsen mit Captain Tsubasa. Und jeder, der mit Captain Tsubasa aufgewachsen ist, weiß, dass die Serie im Ursprung damit endet, dass Tsubasa mit seinen Teamkollegen, er hat eine lange Reise hinter sich, schon beim FC Catalonia angekommen, also beim Pendant von Barcelona, und trifft dann dort mit Japan bei der Weltmeisterschaft auf Brasilien. Das Spiel geht los und die Serie endet. Es war eine self-fulfilling prophecy, dass dieses Match anstand. Und mein Instagram-Feed war voll mit irgendwelchen Anime-Videos rund um Japan, wie sie dieses Spiel möglicherweise sogar gewinnen. Sie sind in Führung gegangen und ich habe mir dann einfach auch gewünscht, dass es klappt. Es hat nicht geklappt. Glückwunsch an Brasilien und Carlo Ancelotti. Gibt's irgendwas, womit man irgendeine Emotion hervorrufen kann bei dem? Hast du seinen Nichtjubel in der Nachspielzeit gesehen?
Ja.
Kühlschrank. Einmal ein Kühlschrank.
Auf der anderen Seite, vielleicht denkt er auch in seinem durchaus fortgeschrittenen Alter auch an sein Herz. Ist vielleicht auch nicht so schlecht, aber...
Ich sag mal so, ein Kloppo wäre in der Nachspielzeit nicht so ruhig geblieben.
Naja, so alt ist Kloppo auch nicht. Vielleicht wird er ja im Alter noch ein bisschen gediegener. Ich glaub's auch nicht, aber...
Hat er jetzt ja genug Zeit, den Akku aufzuladen. Und wir haben ja gehört, dass der Akku jetzt wieder voll ist.
Ja, ich wollte gerade sagen, er steht doch schon bereit... Ich weiß nicht, ob die Niederlande für ihn interessant wäre, aber auch unsere Nachbarn sind in der Nacht nach unserem Spiel im Elfmeterschießen ausgeschieden und ich glaube...
Wenigstens das!
Ja, Wahnsinn. Ich habe so ein lustiges Meme gesehen, weißt du, so unter Motto, wenn nachts, wenn sich Holländer und Deutsche irgendwo auf dem Flughafen treffen und so ein Motto, ach, ihr seid auch im Elfmeterschießen rausgeflogen. Super. Man muss am Ende auch dazu sagen, es war für die Marokkaner schon auch verdient. Bei den Chancen, die die vergeben haben, Bart Verbrüggen war überragend. Was eine besondere Geschichte war, ist, dass Cody Gakpo erst den Führungstreffer erzielt, war auch ganz emotional. Ne? Seine Freundin hatte ja Tage zuvor den gemeinsamen Sohn leider verloren. War auch schön, wie die da alle zum Jubeln kamen. Auch dieser Pass von Summerwill im Fallen, ja. Kriegt er da den Pass noch rüber. Das fand ich auch großartig. Hat am Ende nicht gereicht. Diop in der Nachspielzeit mit dem Ausgleich. Und dann gab es ja, also wenn wir dachten, Deutschland gegen Paraguay, das Elfmeterschießen war absurd. Dann schaut euch bitte nochmal Niederlande gegen Marokko an. Satte 5 Fehlschüsse, allein 3-mal wurde an den linken Pfosten geschossen. Also das musste auch erstmal hinkriegen. Dann noch so ein Tor von Rahimi, wo Verbrüggen den Ball, der Ball unter dem Körper durchrutscht und er ihn mit dem eigenen Fuß ins Tor haut. Also das ist ja wirklich, also bitterer geht's gar nicht. Was ich wiederum komisch fand, vielleicht ein Take noch dazu, und da werden wir bei den Australiern auch gleich nochmal dazu kommen, Bono, der sich bei jedem Schuss extrem früh für eine Ecke entscheidet. Ich weiß nicht, wer hinten raus den bei den Niederlanden, ich glaube, das war Summerville, der den letzten verschossen hat. Und Bono steht einfach beim Schuss schon in dieser Ecke. Und Summerville schießt da trotzdem hin. Das ist so der Klassiker, so wo du sagst beim Elfmeterschießen, nicht auf den Ball gucken, sondern auf den Torhüter. Weil sonst hätte der da nie im Leben hingeschossen. Und Bono steht einfach schon da und muss den Ball so, der muss nicht mal springen. So, also das, also da muss ich den Niederländern tatsächlich beim Elfmeterschießen ein bisschen Vorwurf machen, dass, weil das ist so eigentlich so ein Klassiker, nicht auf den Ball gucken und sonst, da wären alle reingegangen, weil Bono einfach schon immer in dieser Ecke stand.
Erstmal, mein Meme, was im Kopf war, war dieses Tom Brady-Meme.
Ja,
auf seinen Mitspieler so gewartet hat. So. Ich glaube, es war Gronk oder so, der damals dann immer reinkam. Und so dieses Abwarten mit sind wir beide raus so, war super. Ich finde ja, und ich wurde ja heute auch wieder bestätigt, auch in Kanada jetzt, ich Kanada nicht so spielstark einschätze wie die Niederlande beispielsweise, aber Marokko ist für mich das, was Belgien in den 10er Jahren war, ein Geheimfavorit. Ich finde Marokko unglaublich spannend als Fußballnation, was die für eine Entwicklung genommen haben. Ja, jetzt der Afrika-Cup-Titel, der da irgendwie am grünen Tisch zugesprochen wurde nach diesem Skandalfinale, jetzt mal fernab dessen. Ich finde, die haben ein unglaublich spannendes Team, das ja auch ins Halbfinale gekommen ist, 22, darf man ja auch nicht vergessen. Ich finde, das fällt immer so unter den Tisch. Sie waren halt einfach fucking Halbfinale einer Weltmeisterschaft, als es noch 32 Teams waren. und ich glaube, die werden jetzt auch in diesem Turnier wieder eine gute Rolle spielen, so. Das tun sie. Das freut mich für die Niederlande. Da hat es mich wirklich ein bisschen überrascht. Also ich habe sie einfach stärker eingeschätzt. Vielleicht hatten sie einfach auch nicht so einen glücklichen Tag am Ende. Für mein Kicker-Team hat es mich besonders geärgert, weil ich wollte Van Dijk nicht so früh im Turnier abgeben. Jetzt stehe ich da, so, musste ihn abgeben, musste aber auch noch Kimmich und Metscher abgeben. Das mal so am Rande und habe nur 2 Transfers. Das war bitter. Aber ja, gut. Jetzt sind sie raus, Marokko ist weiter, Marokko sogar jetzt ins Viertelfinale gerutscht, also spannendes Team.
Und wir rudern weiter mit den Norwegern. Wirklich sehr schöne Bilder und die werden wir Gott sei Dank auch noch weiterhin sehen, 2-1 gegen die Elfenbeinküste. Antonio Nusa mit einem Traumtor, zwischendurch fiel dann noch der Ausgleich von Ahmad, aber am Ende entschied natürlich der König von Norwegen, Erling Haaland, dieses Spiel.
Ich oute mich, wenn ich Marokko jetzt nicht anfeuere, feuere ich Norwegen an, weil sie mir auch aufgrund des Fangesangs Island 2016 Vibes geben.
Ja, der liebe Kollege Niklas Löwendorf, der letzte Woche da war, der hatte ja dieses auch dieses Norwegen-Trikot an.
Ja, es ist wirklich grandios. Auch hier Geschichte von zu Hause, aufgrund dieser ganzen Geschichte mit den Fans und Haaland und Channing Tatum. ich weiß gar nicht, wer ist denn da gerade sein Promi-Double, der auch in diesem ominösen Nike-Werbespot da ihn gedoubelt hat. Ich glaube, es war Channing. Meine Freundin ist kein Fan von Erling Haaland, einfach aufgrund der ganzen Gestalt.
Ja.
So, also fantastischer Fußballer, aber man könnte auch sagen, er macht ihr Angst auf dem Fußballplatz. Mittlerweile sagt sie, ich drücke Norwegen die Daumen und ich hoffe, dass Haaland Torschützenkönig wird. Das mal so am Rande. Also dieses Team hat etwas bewirkt. Ich glaube, bei ihr im Herzen ist das, ich glaube, das Herz ist um gute 2,5 Zentimeter nach rechts gerudert. Also zusammen mit den Fans. Das ist wirklich schön zu sehen.
Ja, und auch hochverdientermaßen. Genauso hochverdientermaßen war das 3-0 der Franzosen gegen Schweden. Zetterström hat die Franzosen sehr lange genervt, muss man sagen. Aber am Ende Mbappé kurz vor der Halbzeit mit dem Tor hinten raus, dann Barcola und er dann auch nochmal mit dem Treffer. Ja, also die Schweden, die haben da ihr Bestes gegeben, aber gegen die Franzosen. Was willst du machen? Also
es gibt nur ein Team, das Frankreich stoppen kann. Und das ist Paraguay. Nein, Spaß. Es ist
vielleicht.
Spanien. Also es ist also ich warte auf diesen Clash der Titanen. Das Beste, was offensiv geht, gegen das Beste, was defensiv geht. Normalerweise sagst du dann Defense wins Championships, klar. So, aber ja, Ulise Alleraine. Also normalerweise würdest du in einem Team sagen, wo nur Michael Ulise spielt, uiuiui, das ist aber ganz schön gefährlich. Und dann kommt da so ein Mbappé angelaufen. Ach ja, der Dembele ist ja auch noch da. Und dann haben wir auch noch einen Barcola da rumlaufen, der auch nicht ganz ohne ist. Die Verteidigung bockstark. Und im Zentrum hast du einen Rabiot, der, wo du auch irgendwie nur darauf warten kannst, dass der schon wieder was Kluges macht. Es ist irre, was das für ein Team ist.
Eigentlich, die können sich im Prinzip nur selbst schlagen. Ich bin gespannt, ob sie es tun. Zugegeben, muss man ja sagen, sie haben es bei den letzten Turnieren auch das ein oder andere Mal auch schon mal hinbekommen. Ne?
Normalerweise gibt es die goldene Regel im Männer- und im Frauenfußball. Frankreich geht als Favorit oder Geheimfavorit in ein Turnier und es gibt ein richtig schlechtes Spiel. Wenn das nicht passiert, werden sie Weltmeister wie 2018. Oder es passiert halt irgendwas Komisches, dass sie sich auf dem Feld vielleicht mal nicht einkriegen. Gut, das glaube ich dieses Jahr irgendwie nicht. Also Deschamps kriegt das auch ganz gut hin. Irgendwie
ist ja auch sein letztes Turnier, ne? Also der ist ja auch nochmal auf einer Mission.
Also das ist alles wirklich sehr, sehr harmonisch, zumindest das, was man mitbekommt. Und wie da, ich glaube, Doué und Ulise sich gegenseitig Tricks im Training beibringen. Das sieht halt auch einfach dann toll aus. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da irgendwas passiert, aber wenn, dann hast du es hier natürlich gehört. Also es gibt ein Spiel, wo sie halt einfach nicht so gut performen, so, und du musst dann als Team halt einfach zur Stelle sein.
Ja, schauen wir mal, wie sie es gleich gegen Paraguay anstellen. Die Mexikaner sind auch weitergekommen, haben in diesem Turnier noch kein Gegentor kassiert, neben den Spaniern, auch ein bisschen absurd. 2-0 gegen Ecuador, wo ich mir vor allem in der Anfangsphase dachte, mein Gott, was hätten wir mit diesen Lücken gemacht? Also es war echt ungewöhnlich für Ecuador. Quainones und Jiménez am Ende mit den Treffern. Hinten raus Piero Hincapié mit einer roten Karte. Ja, auch er hat sich die Hand vors Gesicht gehalten. Wo man aber auch sagen muss, dass Vite auch Glück hatte, dass er aufgrund seines ausgefahrenen Ellbogens auch keine rote Karte gesehen hat. War auch ein bisschen merkwürdig. Am Ende war es dann auch egal, weil Ecuador offensiv, die haben einfach überhaupt keinen Stich gesehen. Das war eine 180.
Wahrscheinlich wäre die Begründung gewesen, dass er mit seinem Ellbogen den Gegenspieler nicht bei der Erzielung des Tors maßgeblich behindert hat und es deswegen keinen Grund gab, für den Video Assistant da einzugreifen.
Ja, wahrscheinlich. Am Ende ist es für Ecuador auch egal. Das Spiel war zu dem Zeitpunkt eh schon durch. Und starke Mexikaner.
Hast du dir mal diese wahnsinnigen Szenen in Mexiko angeschaut, bei diesen ganzen Public Viewings, bei diesen ganzen riesigen Partys, wenn diese Drohnen da über die Städte fliegen und du bei den Torerzielungen einfach nur so weißen Nebel siehst, das sind Getränkebecher, die dann hochgeworfen werden. Also, wir dürfen natürlich nicht vergessen, so, es gab ja auch Berichte von Verletzten und sogar von Toten, ne, bei diesen Feierlichkeiten, weil Menschen einfach erdrückt wurden. Das ist schlimm, so. Aber diese Leidenschaft, die diese Nation hat rund um dieses Turnier. Also man ist ja schon jetzt schon sauer auf Harry Kane, wenn er da wieder seinen Stempel aufdrückt.
Ja, und das hat er auf jeden Fall gegen die Demokratische Republik Kongo gemacht. Ein knappes.
Krieg ich eigentlich einen Sonderlob für die Überleitung?
Schreibe ich dir direkt eine Sonne in dein Hausaufgabenheft.
Danke.
Chipenga mit der Führung zunächst und daran haben sich die Engländer lange die Zähne ausgebissen. Und ich bin ja normalerweise, ich liebe ja Harry wirklich über alles. Aber hinten raus, gerade mit diesem Doppelpack, dachte ich mir, oh, nee, nicht jetzt.
Was hältst du eigentlich von dieser Thematik, die auch Klopp aufgemacht hat? Es gibt keinen Spieler, der wichtiger für ein Team ist als Harry Kane.
Es sollte so eigentlich nicht sein bei England, aber es ist so. Aber ich verstehe nicht, warum es so ist. Weil natürlich ist Harry Kane auch bei England, ist er der entscheidende Spieler. Aber die anderen dürften gefühlsmäßig eigentlich nicht weit dahinter sein. Es macht aber den Eindruck. Und das finde ich komisch.
Tja, liegt es dann am Spielsystem von Thomas Tuchel, das komplett auf Harry Kane und auf einen funktionierenden Harry Kane münzt? Weil du hast ja recht, also nimmt Harry Kane an dem Spiel nicht aktiv teil und solche Momente gab es ja in diesem Turnier bereits, dann ist das richtig dünn, was England da anbietet, ne?
Aber das ist tatsächlich eine Frage, die haben wir jetzt schon die ganze WM über gestellt, weil das Spiel im Vergleich zu Southgate ist ja genauso nicht enthusiastisch. Und wir haben uns ja bis heute gefragt, wie es denn sein kann, jetzt vor allem mit einem anderen Trainer, warum die Original immer noch genauso relativ uns inspiriert Fußball spielen. Also dass es im Vergleich zu Southgate vor allem nicht massiv verändert hat. Und das ist halt mit diesem Kader halt merkwürdig. Aber ich glaube, da rätseln die Engländer bis heute. Und wenn die es nicht verstehen, dann brauchen wir es auch nicht versuchen.
Kann die Leidenschaft Mexikos das ausnutzen? Kann die Leidenschaft Mexikos dazu führen, dass England scheitert?
Wir werden gleich nochmal alle Achtelfinals kurz ansprechen, aber um dir jetzt schon eine Antwort zu geben, ein klares Ja. Ob ich so tippen werde, ist die andere Frage. Das muss ich mir dann noch überlegen. Aber möglich ist es.
Okay.
Machen wir mal weiter. Belgien gegen den Senegal. Da war ich wirklich angepisst bei diesem Spiel, weil ich hatte.
Witzig, ich auch.
Ich hatte einen Sieg für den Senegal getippt. So, und es sah ja danach aus. Ne? Also bis zur 86. Minute führte der Senegal mit 2-0. Und dann drehen Lukaku und Tielemans noch das Spiel. Und dann in der Verlängerung dieser Elfmeter, wo ich mir auch wieder dachte, ey, der Schiedsrichter steht da 4 Minuten. Ich sehe es bei der zweiten Zeitlupe, dass das ein klares Foul von Kamara an Tielemans war. Der Schiri steht da 4 Minuten, dann geht daraus ein Bildschirm. Und ich weiß nicht, wie viele Einstellungen der bemüht hat, um dieses Foul da zu sehen. Ich denke mir, ich habe das vor 5 Minuten bei der zweiten Zeitlupe habe ich das gesehen. Was ist jetzt daran so schwierig? War ein klarer Elfmeter, den Tielemans dann souverän zum 3-2 verwandelt. Aber das, das hätte nicht passieren dürfen eigentlich.
Ich stimme zu. Ich bin genervt von Belgien.
Ja.
Ich habe es ja vorhin angerissen. Diese seit den 10er Jahren dieses ständige Geheimfavorit-Ding. Und dann hat diese Generation doch am Ende wenig gerissen, obwohl diese Spieler da sind. Und ich habe einmal meinem Nachbar geschrieben, ich finde es ein Verbrechen, dass Belgien für diese Leistung nicht direkt rausfliegen kann. Weil es ist unglaublich viel subjektiv, ne? Aber ich bin wirklich einfach genervt. Belgien ist meine persönliche Wurzelbehandlung jedes Mal aufs Neue, ohne Betäubung, wenn ich den Fernseher anschalte und dieses Team spielen sehe.
Und außerdem
Chapeau, sind, aber
ja. Und die Trikots waren auch wahnsinnig hässlich.
Okay, gut. Ja, okay. Kann ich noch drüber hinwegsehen. Chapeau allerdings an den Coach bei 0-2. Das war quasi, als der Kommentator sagte, noch nie 0-2 gedreht. Stellt er um und der Senegal stand auf einmal komplett blank da. Also da dachte ich kurz so, Julian, siehst du das? wenn man geringfügige Anpassungen vornimmt, gut, und er ist ja wirklich, also sein Markenzeichen da mit diesem Schreibblock die ganze Zeit, ich weiß, wo er die Blätter hernimmt, keine Ahnung, die sind auf einmal da, dann schreibt er da was auf und auf einmal funktioniert es. Das fand ich lustig, wirklich lustig. Aber ansonsten bin ich genervt von Belgien.
Ja, schauen wir mal in der nächsten Runde gleich, ob es da ein Ende haben könnte. Die USA sind auch weiter. 2-0 gegen Bosnien-Herzegowina am Ende. Jetzt hat der ZDF-Kommentator Balogun ihn ausgesprochen. Weiß ich nicht, ob es jetzt... Ich habe ihn immer Balogun, halt wie der Mainzer damals Balogun. Aber wahrscheinlich macht es ein bisschen mehr Sinn, ihn Balogun zu nennen. Malik Tillman mit einem schönen Freistoß. Ansonsten gab es ja auch noch mal eine rote Karte vom besagten Balogun, was sehr enttäuschend war. Und allgemein Bosnien ja jetzt dann auch ausgeschieden. Ich hätte mir von Bosnien ein bisschen mehr erwartet und sie waren auch relativ lange, ich glaube, da stand sogar noch 1-0, wo sie dann in Überzahl durch diese rote Karte geraten sind und sie haben da so wenig draus gemacht. Gerade mit dieser Offensivpower, die sie ja haben, fand ich schon insgesamt ein enttäuschendes Turnier.
Ja, kann man glaube ich so sagen. Ich glaube, viele konnten das dann noch halt eine Weile tragen, dieser Song I'm from Bosnia, Take Me to America. Ja. Ist halt ein Brett, ne? So, und deswegen habe ich mich gefreut über jedes Spiel von Bosnien. Aber am Ende hast du recht. Es war dann ein bisschen dünne. Nichtsdestotrotz K.O.-Runde erreicht. Hey, war wahrscheinlich für die Bosnier, die da waren, eine tolle Zeit. Ja. Und Team USA darf ein bisschen weiter träumen. Ob das jetzt am Ende dann 11 Captain Marvels werden, die Weltmeisterschaft holen, weiß ich nicht. Aber schauen wir mal.
Die Spanier haben es ganz souverän gemacht gegen Österreich. Pedro Porro hat getroffen, natürlich Doppelpack durch Oyarzabal. Seitdem er nach dem ersten Spiel da diese Häme einstecken musste mit erste halbe Stunde, nicht einmal den Ball berührt, ist der richtig on fire. Also Wahnsinn. Die Österreicher, ja, also ja, auch für die, auch wenn Spanien natürlich jetzt für 16. Finale undankbarer Gegner war, aber ein bisschen mehr Gegenwehr hätte ich mir schon gewünscht. Also ich finde auch allgemein...
Fandest?
Was?
Da würde ich jetzt ein bisschen gegenschießen.
Okay.
Ich fand Österreich von der Veranlagung her, von dem, was sie zeigen können, echt gut. Also ich fand... Also was heißt echt gut? Ich konnte dem Gedanken von Ralf Rangnick... dass sie sich schon geärgert haben bei der Gruppenauslosung, weil sie wussten, es würde dann Spanien dann irgendwie folgen, wenn dann so. Ich konnte dem schon folgen, weil ich schon auch das Gefühl hatte, wenn Österreich Peak schafft, also den Leistungspeak erreicht in einem Spiel, dann können die für viele, viele Teams richtig unangenehm werden. Jetzt bist du aber möglicherweise halt neben Frankreich auf den zweiten großen Anwärter auf den WM-Titel getroffen. Das ist dann halt bitter. Am Ende war es dann halt auch deutlich und es war dann auch gegen dieses Spanien nicht mehr drin. Aber insgesamt, du hast ja wahrscheinlich diesen Moment dann auch im dritten Spiel, als sie dann der Sascha Kalajdzic da in der 96. oder was das war, dieses Tor gemacht hat. Die hatten da zum Beispiel auch ihren WM-Moment. Und es hat mich ein bisschen traurig zurückgelassen, dass diese Reise schon endete. Weil ich mir so dachte, Mensch, die Österreicher, eigentlich ein spannendes Team. Hätte ich gerne noch mehr gesehen.
Vielleicht hätte ich sie dann auch noch besser befunden. Vielleicht spielte da die Gruppenphase auch noch eine Rolle, wo ich sie wirklich auch nicht stark fand. Vielleicht hätte es auch noch ein bisschen Zeit gebraucht. Möglicherweise. Und da ist Spanien nochmal, also ist ja klar, Spanien, das ist dann auch einfach dann ein undankbarer Gegner. Die Portugiesen, die haben es geschafft gegen die Kroaten, es war knapp. Perisic zunächst mit dem Führungstreffer am Ende. Ronaldo und Ramos sozusagen das doppelte R in der Nachspielzeit. Guardiols Ausgleichstreffer hat nicht gezählt. Auch da gab es wieder extreme Diskussionen.
Ja, das fand ich bitter.
Es hat ja allgemein in diesem Spiel 4 Abseitstore gegeben. Also das war ja auch schon verrückt. Mein Take vielleicht zu dieser Szene, weil es war ja die Frage im Raum, also dass Pasalic im Abstand seit steht, es war offensichtlich. Es war ja vorher bei der Flanke, ich glaube von Martanovic, die Frage, spielt Veiga bei der Flanke den Ball bewusst mit dem Korb? Der Schiedsrichter meinte, nein. Ich finde, so wie Veiga den köpft, ist das für mich ein bewusstes Spiel. Aber das ist für mich auch eine Szene, wo ich sage, das ist tatsächlich Interpretationsspielraum. Ich glaube, das bewertet jeder Schiedsrichter unterschiedlich. Insofern ist das eine Entscheidung, die man wohl oder übel, egal wie sie ausfällt, akzeptieren muss. Also für mich ist das wirklich eine 50-50-Entscheidung.
Das meine ich halt auch mit bitter. Also das hätte in einer anderen Konstellation auch anders entschieden werden können. Was ich ganz spannend finde, ich habe in meiner Rolle als, das nennt sich Live-Update bei Tagesschau 24, habe ich nach dem ersten Portugal-Spiel gesagt, dass für mich Portugal so lange kein Favorit ist. Wir erinnern uns vor dem Turnier, Portugal in dem gleichen Kreis kommen wie Frankreich und Spanien aufgrund des Mittelfelds. Portugal ist für mich so lange kein Faktor, wie Cristiano Ronaldo diese Rolle hat, die er bis zu diesem einschließlich ersten Spiel hatte. Immer noch so diese omnipräsente Person, also scheinbar omnipräsent, denn wenn man mal ganz ehrlich ist und das ein bisschen zynisch formuliert, hat Portugal mit Cristiano Ronaldo immer mit einem Mann weniger gespielt auf dem Feld, weil er dem Spiel einfach nichts gebracht hat. Sich dann aber die Magic Moments, denken an Freistöße und Co., immer wieder rausgenommen hat. Das hat sich geändert. Das hat sich nach diesem ersten Spiel geändert und Ronaldo ist in eine neue Rolle geschlüpft. Wir erinnern uns an den Freistoß, den er Nuno Mendes überlassen hatte. Ich glaube, nach dem zweiten Spiel oder nach dem dritten Spiel. Ich glaube, zweites Spiel war es. Das wäre nie passiert. Und ich habe in die Statistik reingeguckt gehabt. Der letzte Freistoß, der nicht von Cristiano Ronaldo bei Portugal geschossen wurde, war 2006, das Spiel um Platz 3 gegen Deutschland.
Ah ja, dieses...
Und das fand ich dann schon bemerkenswert. Und dann war mir klar, dieses Portugal hat durchaus Möglichkeiten, weil Cristiano Ronaldo seine Momente dosiert sucht. In Perfektion erleben wir das übrigens bei Argentinien mit Lionel Messi, der seine Rolle sehr wohl gefunden hat in diesem Team und trotzdem Leader sein kann. Deswegen, Portugal, Obacht, ist ein Team, das man noch auf dem Zettel haben muss.
Also spätestens, und ich meine, Kroatien ja auch unangenehmer Gegner und sich da durchzusetzen, also ja.
Die waren für mich aber ehrlicherweise das ganze Turnier eine Enttäuschung.
Kroatien. Ja, haben sich, also es war genauso wie bei der Heim-EM im Prinzip auch schon. Also haben sich da so da durchgenudelt, also ja. Ja. Kann man schon so sagen. Schweiz gegen Algerien, ganz schnell, 1-2-0, Embolo und Doje getroffen, wahrscheinlich der Fehlschuss der WM, haben wir da auch gesehen mit Fabian Rieder, passiert, am Ende war es egal, souverän durchgesetzt am Ende des Tages, ich habe es ja vor ein paar Wochen auch mal gesagt, Algerien, es ist halt nicht mehr das Algerien, wie bei der WM 2014, wenn du auch im Vergleich siehst, andere afrikanische Nationen sind da einfach auch vorbeigezogen. Also die sind auch annähernd nicht mehr so gut im Vergleich zu Marokko, wie im Vergleich zu einem Senegal oder so. Ja, insofern Job erledigt, kann man, glaube ich, so souverän sagen. Australien gegen Ägypten, da gab es ein Elfmeterschießen. Die Ägypter haben sich durchgesetzt mit 4-2. Hätte ich ehrlicherweise nicht mitgerechnet, weil so stupide wie die Australier Fußball spielen, hätte ich nicht gedacht, dass es da überhaupt ins Elfmeterschießen geht. Und wir haben da so ein bisschen den Niederlande-Move von 2014 erlebt, nämlich...
Ja, nur bei Temu bestellt.
Ja, Matt Ryan wird eingewechselt für Patrick Beach. Hätte ich ihn wieder zu meinem Ehrenmann gemacht. Ich hatte ihn ja nach dem ersten Spieltag, weil ich den Namen geil finde. Er hat ein geiles Spiel gegen die Türkei gemacht. Und er hat mir so leid getan, wieso der jetzt beim Elfmeterschießen rausgenommen wird für Matt Ryan. Und wir hatten vorhin das Thema mit Bono, der sich zu früh bewegt. Mhm. Matt Ryan, genau das Gleiche. Du wusstest 10 Sekunden und die Ägypter haben das halt ausgenutzt. Du wusstest gefühlt eine Minute vorher schon, wo der hinspringt. Vielleicht lag es
das
auch.
Das kannst du bei FIFA wunderbar machen. Ja. Bei FIFA kannst du das richtig gut machen. Da kannst du schon vorher in die Ecke gehen und du kriegst vielleicht noch diesen Ball, egal wo der hingeht. In Real Life ist es halt ein bisschen schwierig. Aber hast du die Szene gesehen, als die Ägypter sich das Elfmeterschießen angeguckt haben? Auf dem Laptop?
Vorher war da irgendwas, ja. Ja.
Und zwar, also, was wir ja kennen, ist, dass ein Torhüter sich mit Spielern auseinandersetzt, in welche Ecke die schießen. Da haben wir schon den Spickzettel von Jens Lehmann gehabt und hast du nicht gesehen.
Trinkflaschen.
Alles schon erlebt in der Fußballkarriere. Ja. Genau. Dass Spieler, also Feldspieler, sich auf einen Torhüter vorbereiten, habe ich noch nicht gesehen. Ich habe das nämlich dann hinterher tatsächlich die Szene gefunden. Es ist ein Clip, den man bei YouTube findet. Das ist ganz spannend. Die haben sich eine Elfmeterszene von Real Madrid angeschaut. Kylian Mbappé gegen Udi Levante mit dem Keeper von Australien.
Das muss schon sehr lange her sein.
In welche Ecke der springt. Beziehungsweise wann der sich entscheidet. Das hat er da schon gemacht. Damals hat Kylian Mbappé getroffen. Die Szene kann man noch finden.
Ich dachte ehrlicherweise, dass in dem Ausschnitt, dass die da auch Szenen gesehen haben, wo er bei Brighton gespielt hat. Da war er ja eine lange Zeit, meine ich. Vielleicht kam
da war auch oben noch, es war noch ein La Liga-Logo zu sehen.
Boah, das muss ja, da sind die ja wirklich lang zurückgegangen. Wahnsinn. Ja.
Großartig, aber ey, am Ende durchgesetzt.
Ja, aber hoch verdient, muss man auch ganz ehrlich sagen.
Ja, klar.
Bitter natürlich für Suter und Harrington, ganz junger Verteidiger, den man irgendwie von Anfang an schon angesehen hat, dass der den möglicherweise nicht reinschießt. Also der hatte auch schon so einen flatternden Blick. Natürlich bitter immer für so einen jungen Spieler, aber auch da, ne, hat wenigstens Mut bewiesen. Und der Keeper hätte ja auch mal helfen können. Dafür wurde er eingewechselt. Naja, gut. Ich sage ja nicht, dass Patrick Beach es besser gemacht hätte, aber werden wir nie erfahren.
Du hättest es dir gewünscht.
Ja, auf jeden Fall. Was ich mir auch gewünscht hätte, und ich habe es in der letzten Folge, ich habe mich wirklich auf dem Weg gesehen, dass Vosinha den entscheidenden Elfmeter gegen Messi hält. Ich habe es in der letzten Folge gesagt und ich dachte mir schon, ich habe schon den Ausschnitt aus der letzten Folge, ich hatte den schon rausgesucht für den Fall der Fälle, dass ich ihn bei Instagram posten möchte. Es war nicht weit weg davon, ne? Am Ende, die Argentinier haben sich doch durchgesetzt nach Verlängerung mit 3-2. Aber Kap Verde, und ihr seid jetzt meine Ehrenmänner der Woche, zweimal zurückgekommen. Auch in der Verlängerung haben sie ja nochmal ausgeglichen. Am Ende ist es natürlich ein bitteres Eigentor von Diney, aber wirklich mein höchsten Respekt. Es war auch nicht so, dass die Argentinier jetzt einen Chancenwucher hatten. Die haben wirklich es geschafft, diese Argentinier relativ im Zaum zu halten und trotzdem dann offensiv Nadelstiche zu setzen, dass sie es bis zum Ende spannend gehalten haben. Und das wirklich, ich weiß nicht, man kann dieser Mannschaft, und das tun wir ja das ganze Turnier über schon, aber man kann dieser Mannschaft nicht genug Respekt geben.
Ich hätte mich vor allem gefreut, wie du ja weißt, lebe ich in Mecklenburg-Vorpommern und es gibt bei Kap Verde zwei Spieler, die eine MV, also eine Mecklenburg-Vorpommern-Vergangenheit haben. Einer von ihnen ist Gary Rodriguez. Hab extra nochmal geguckt, damit ich jetzt nichts Falsches erzähle. Der hat nämlich mal beim Rostocker FC gespielt. So irgendwann so im Dunstkreis vor 2013 irgendwann. Und ich habe einen Jugendtrainer des Rostocker FC in meinen WhatsApp-Kontakten, der zu jedem Spiel von Kap Verde entweder einen Schal gezeigt hat in seinem WhatsApp-Status oder irgendein Bild von Gary Rodriguez aus seiner Rostocker FC-Zeit gezeigt hat. Und ich fand es einfach so toll. Rostocker FC immer so im Dunstkreis so zwischen Verbands- und Oberliga beziehungsweise Regionalliga unterwegs gewesen. Also wir sind im Amateurfußballbereich. Da quasi seine ersten Schritte so richtig gemacht, durfte jetzt auf der ganz großen Weltbühne davon träumen, Lionel Messi aus dem Turnier zu hauen. Durfte diese Glücksgefühle erleben mit Kap Verde. Hätte mich einfach unglaublich gefreut, aber am Ende, mein Gott, ja, gegen Argentinien rausfliegen kann halt auch mal passieren, ne?
Ja, passiert dem Besten. Aber immerhin, Sie können sagen, sie haben alle geärgert. Das ist die erste Niederlage in diesem Turnier, ne? Nach Verlängerung. Ja, ist ja so, oder?
Ja,
waren doch alle.
Damit besser als Deutschland.
Ja, eben. Und die haben gegen.
Einfach mal wirken lassen.
Und die haben gegen deutlich bessere Gegner gespielt: Uruguay, Spanien, Saudi-Arabien. Also.
Ja. Woran merken wir, dass wir die 90-Minuten-Marke in diesem Podcast geknackt haben? Genau, wir setzen Deutschland und Kap Verde ins Verhältnis, wer das bessere Turnier gespielt hat.
Also wenn
kommen bei Kap Verde raus.
Also wenn Deutschland in der Weltrangliste noch vor Kap Verde steht, ich würde es nicht verstehen, aber gut.
Stand jetzt ist es, glaube ich, noch so.
Ja, ja. dürfte sich ändern.
Wir arbeiten dran.
Wir haben ein letztes Spiel, Kolumbien. In der Nacht haben sie sich noch durchgesetzt. 1-0 gegen Ghana, ein frühes Tor von Arias. Am Ende auch verdient von auch Ghana. Kann man im Prinzip dasselbe wie Algerien sagen. Die sind einfach nicht mehr, auch im afrikanischen Fußball, einfach nicht mehr ganz vorne mit dabei. Von daher relativ souveränes Ding von die Kolumbianer.
Hast du ein Spiel von Kolumbien eigentlich erlebt, jetzt mal so rein vom subjektiven Empfinden her,
das letzte,
wo du hinterher sagst, oh krass,
ja,
weil irgendwie läuft Kolumbien an mir vorbei.
Das Problem ist, sie spielen auch immer in der Nacht. Das ist der Grund. Ich habe das letzte Gruppenspiel gegen Portugal intensiv gesehen und da dachte ich mir, ja, geil. Ist eine geile Truppe. Und vor allem das Absurde ist ja, die hätten ja gegen Portugal eigentlich gewinnen müssen. Also nicht aufgrund der sportlichen Situation, weil dieses Unentschieden hat ja für den Gruppensieg gereicht. Aber wie die Portugiesen die teilweise dominiert haben und das, obwohl sie es nicht mussten, also sie hatten mehr Chancen wie die Portugiesen und das fand ich stark. Und was ja beeindruckend ist, gefühlt, über die Hälfte des Kaders ist schon über 30. Also es ist nicht so, dass du da die Zukunft auf dem Platz hast, sondern es ist eigentlich die Mannschaft, wo die Hälfte nach dieser WM in Rente gehen könnte. So, und das finde ich.
Oder wie Luis Diaz nochmal eine Karriere als Rapper anstreben kann.
Ja, also schau allein auf die
Tor. Hast du das damals mitbekommen?
Ja, ja.
Diesen Song? Es ist ja großartig.
Und dafür spielen die so körperlich, sind die physisch so stark läuferisch. Und das finde ich eigentlich so, also die sind einfach.
Also halten wir fest, ich nehme Kolumbien wahr, wenn das Spiel nicht um 3 Uhr stattfindet. Und wenn wir da mal Richtung Dienstag schauen, 22 Uhr gegen die Schweiz. Ich glaube, es wird das erste Mal sein, dass ich Kolumbien aktiv verfolge.
Ich würde es dir raten. Es hat mir sehr Spaß gemacht. Das Spiel ist ja 0-0 ausgegangen gegen Portugal. Es war aber ein gutes 0-0. Von daher wollen wir mal schnell aufs Achtelfinale schauen. Also Kanada gegen Marokko in Houston ist jetzt schon vorbeigegangen. Ich hätte da trotzdem auch einen Sieg für Marokko getippt. Behaupte ich jetzt einfach mal so selbstbewusst. Es geht gleich weiter mit Paraguay gegen Frankreich. Anstoß um 23 Uhr in Philadelphia, wenn nicht ganz komische Dinge passieren.
Lege ich mich fest, jetzt hier 17 Minuten vor Anpfiff. Nee, stimmt nicht, 78 Minuten vor Anpfiff. Es geht nämlich erst um 23 Uhr los scheinbar. 3-5-0, sage ich dir ganz ehrlich.
Ja, das glaube ich auch. Das könnte so ein Ecuador-Phänomen sein. Weißt du, wo die sich jetzt auflösen möglicherweise. Und man darf ja auch nicht vergessen, sie mussten ja auch über 120 Minuten gehen, auch wenn sie jetzt spielerisch nur hinten drin gestanden haben. Aber den Ball hinterherrennen ist auch anstrengend. Also Brasilien gegen Norwegen morgen um 22 Uhr in East Rutherford, New Jersey, New York, was auch immer ihr sagen wollt. Boah, das ist schon.
Ich glaube, aufgrund der Paarung, also ich traue es, wenn dann Norwegen zu Brasilien zu schlagen. Ich habe mich bei Japan geärgert, dass sie halt keinen vorne drin haben, der diese Qualität mitbringt, um Brasilien dann final zu ärgern, weil ich finde Brasilien, diese Tempodefizite, wir haben drüber gesprochen, das ist halt ein Punkt. Und spielst du das richtig aus, kannst du dieses Brasilien knacken. Wenn Erling Haaland dann Bock hat, nicht nur in den letzten 4 Minuten am Spiel teilzunehmen, sondern über die ganze Spielzeit, glaube ich, dass hier eine Überraschung möglich ist.
Würde ich tatsächlich so zustimmen an, ja, ich glaube, aber wenn ich mich festlegen müsste, es könnte ähnlich sein wie das Japan-Spiel.
Ja, ich hoffe, die Ruderer aus Norwegen schaffen es, diese 3-4 Züge zu machen, die sie mehr machen müssen.
Ja.
Um Brasilien wegzuschippern.
Schauen wir mal, wie viele Züge England braucht, um Mexiko zu schlagen. Am Sonntagmorgen um 2 Uhr darf man auch nicht vergessen, in Mexico City. Also auch wieder ein Heimspiel. Na, das kann natürlich auch nochmal ein zusätzlicher Faktor sein. Ich glaube, die Engländer werden das am Ende irgendwie ganz dreckig ziehen.
Glaube ich auch. Irgendwas Knappes hinten raus und dann wahrscheinlich wieder Harry Kane, ne?
Wahrscheinlich. Oder vielleicht könnte es ja auch ein Elfmeterschießen geben. Das Problem ist, dieses Ding mit England kann keine Elfmeterschießen, das ist mittlerweile überholt.
Ja, sorry, wir waren auch mal eine Turniermannschaft, die Elfmeterschießen kann, weil wir nur einen Elfmeter bei einer WM in der Historie verschossen haben. Und jetzt haben wir drei in einem Spiel verschossen. So. Zeiten ändern sich.
Ja. Portugal gegen Spanien. Ha, auch ein geiles Duell. Am Montag um 21 Uhr in Arlington, Dallas. Die Spanier werden das machen. Glaube ich schon.
Ich habe ja eben gerade noch gesagt, mit Portugal ist zu rechnen. Oh, ich würde die Aussage gerne revidieren, wenn ich jetzt... Ich hatte nicht auf dem Schirm, dass es Spanien ist. Das habe ich verdrängt. Ich glaube, es ist Endstation.
Gut, dann sind...
Oder?
Ja, glaube ich schon. Die USA spielen gegen Belgien. Da irgendwie ein bisschen Kontrastprogramm. Also, man will den USA nicht zu nahe treten. Die spielen ein super Turnier, ne?
Rache für 2014.
Stimmt.
Hat Belgien nicht 2014 die USA rausgehauen in der Verlängerung? Mit De Bruyne oder so?
Stimmt, da war mal was.
So, jetzt hier, alle Marvel-Helden dieser Welt, vereint euch. Die roten Teufel müssen geschlagen werden.
Am besten Dienstag früh, 2 Uhr ja. In Seattle. Ich bitte drum.
Aber ultra ausgeglichenes Match, ja. Wenn wir mal ehrlich sind.
Ja.
Mit leichtem Vorteil für die USA aufgrund des Heimvorteils.
Ja, und auch wenn man das ganze Turnier sieht, ne? Aber trotzdem, vielleicht fangen die Belgier jetzt auch an zu fliegen nach diesem Spiel. Aber Argentinien, Ägypten ist auch am Dienstag um 18 Uhr in Atlanta.
Boah, Messi gegen Salah habe ich aber auch Bock drauf.
Ja, wobei Salah halt auch, also bisher sticht da nicht so richtig hervor, ne? Was ja nicht schlimm ist, weil Ägypten allgemein ein gutes Team hat, ne? Aber ich glaube, Ägypten.
Das muss Argentinien schon ziehen.
Ja, denke ich auch. Und dann hinten raus, das weiß ich ehrlicherweise nicht. Auch an dem Dienstag 22 Uhr in Vancouver, die Schweiz gegen Kolumbien. Ist ein ziemlich ausgeglichenes Match.
Irgendwie schreit das Match für mich nach einem Elfmeterschießen.
Ja, finde ich auch.
Oder halt so einer extremen Tagesform, so, ne, von einem der beiden Teams. Und dann bin ich eher bei Kolumbien, so. Aber, Junge, ist das ausgeglichen.
Vielleicht machen Vargas und Mansambi wieder den Unterschied. Wäre ja nicht das erste Mal.
Das stimmt, das kann sein. So, können wir gespannt sein.
Ja, wir haben alle unsere Tipps abgegeben. Ich habe ja meinen Ehrenmann der Woche schon gesagt, die Kap Verde. Wollen wir das mal noch schnell abfrühstücken, was du da auf deiner Liste stehen hast?
Eine Menge, aber ich kann mich nie entscheiden. Ich würde gerne das komplette Kap Verde-Team aufschreiben, inklusive Fans, einfach weil großartig. Ich fand die Aktion von Raya, dem Ersatzkeeper von Spanien, super, als er die Handschuhe dem Fan in die Hand, also hochgeworfen hat, weil ich sowas einfach unglaublich menschlich finde. Und ich finde, du kannst für eine gesamte Generation, also du kannst diesem Kind einfach diese Erinnerung schlechthin mitgeben, gefangen im Bild für immer, finde ich großartig, so eine Aktion. Ich würde eigentlich gerne die norwegischen Fans aufschreiben, weil ich selten so angeheizt wurde von Fans einfach. Oder weil ich ein Hundeliebhaber bin, wie du weißt, ob es Brody ist. Brody, der sich auf einmal im VIP-Block wiedergefunden hat.
Das war der Hund mit den Kopfhörern.
Ja. Geil. Boah, ist auch schon ein bisschen süß.
Das war echt knuffig. Was ich auch mega fand, dass dann
also dann lass uns, weil alle immer dass die anderen Sachen genannt hätten, machen wir jetzt Brody.
Brody, richtiger Ehrenmann. Ne? Was ich auch geil fand dann dazu, dass es nochmal eine Analyse von Jan Henkel bei Magenta gab, mit dem Hund.
Die war gut.
Das war oder? So
gut. Die Flitzer-Analyse?
Ja. Ja, die war auch mega.
Großartig. Ne?
Fand ich wieder schade, dass die Weltregie das dann mal wieder nicht gezeigt hat. So ein Spießer.
Ja, okay.
Könnte mein Fail der Woche sein, aber ich habe mich ja schon vor ein paar Wochen für Friedrich Merz entschieden. Dementsprechend habe ich das diesmal auch wieder getan mit dem wunderschönen Social-Media-Beitrag. War ja nur ein Missverständnis, dass der rausgeschickt wurde. Aber es war schon lustig mit, wie Merz auf das DFB ausreagiert hat. Mit, auch wenn das Ausscheiden schmerzt, was für ein Spiel mit eurem Einsatz und Teamgeist bei dieser WM habt ihr unser Land begeistert. Wir sind stolz auf euch. Das ist aber nicht der alleinige Fail, denn Gianni Infantino, der schafft ja immer dann noch das, dem Ganzen einen draufzusetzen. Er schrieb, vielen Dank an das DFB-Team. Der viermalige Weltmeister setzte sich in einer stark besetzten Gruppe durch und sorgte mit unvergesslichen Leistungen und dramatischen Momenten dafür, dass diese FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft noch besonderer wurde. Eure Reise endete zwar in einem packenden Elfmeterschießen, doch es war uns eine Ehre, euch als Teil dieser Fußball-Weltmeisterschaft dabei zu haben.
Vor allem dann noch dieser Shake-Hands- und Fußball-Emoji dazu. Meine Frage dazu ist einfach nur ChatGPT, Gemini oder Claude. Welches Abo wurde dafür missbraucht, dass dieser Text generiert wurde? Ansonsten totale Zustimmung.
Ja. Die machen sich über uns lustig, anders geht das nicht. Also.
Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich hast du recht. Ich möchte noch jeden Einzelnen als Fail aufschreiben, der sich an den nicht nur rassistischen, aber vor allem rassistischen Kommentaren nach dem deutschen Aus beteiligt hat. Weil, ey, sorry, dass wir uns 2026 immer noch darüber unterhalten müssen, dass Spieler aufgrund ihrer vermeintlichen Herkunft, weil sie nicht biodeutsch sind, Zitat Ende, oder weil es einfach jemanden gerade nicht in den Kopf passt, weil er einen Furz quer hatte und sich jetzt darüber echauffieren muss, weil er ein Bauernopfer braucht für irgendetwas. Jeder, der da auch nur ansatzweise irgendwo auf Gefällt mir gedrückt hat oder irgendwelche, auch diese Bilder, die jetzt gerade wieder durch die WhatsApp-Statusse der Ü50-Generation gewandert sind mit ich habe den Fehlschuss von Tal beim Garten gefunden. Es geht mir total auf die Eier. Es hilft niemanden. Und wir hinterlassen damit Spieler, die müssen mit was klarkommen, wo ich mir so denke, ey, nee, braucht kein Mensch diese Scheiße, die da passiert ist schon wieder. Aber leider haben wir es. Und jeder, der sich daran beteiligt hat, kann sich gerne mal eine Runde gehackt legen. Und ich wünsche jedem Einzelnen, dass die Ellbogen beim Abspülen an der Spüle ins Wasser rutschen. Jedem Einzelnen. So. Punkt.
Ich wollte deinen Rant nicht unterbrechen, aber du hast absolut recht. Also es ist mein Gott, ja. Social Media, ein schwieriger Ort. Aber daran werden wir auch nichts mehr ändern. Dasselbe, wie jetzt dann auch wieder kam, wieder, ja, zeigte die deutsche Arbeitseinstellung, Work-Life-Balance, alle links, grün und Vogue, ne? Weißt ja, was ja bei solchen Sachen dann, da wird ja auch wieder alles in einen Topf geworfen und einmal umgerührt. Ja, ist traurig, dass man ja, da auch nicht mehr differenzieren kann in sämtlichen. Ne? Es wird alles auch gesellschaftlich, ja, letztendlich die Nationalmannschaft steht oder der Fußball ist auch Teil der Gesellschaft und ist auch Teil der gesellschaftlichen Entwicklung, die das alles nimmt. Ne? Aber ist, ja.
Ja, komisch, wenn wir Weltmeister werden, sind wir die von der Mentalität her und wir sind German Machines und hast du nicht gesehen und unsere Tugenden kommen dann wieder zum Tragen und wenn wir bei so einem Turnier ausscheiden, dann liegt es natürlich an der verweichlichten deutschen Gesellschaft. Ist das nicht einfach auch ein bisschen billig, Kinders?
Ja, aber
warum muss man das auch danach politisieren und aufs Gesellschaftliche ummünzen?
Aber dieselben sagen dann im Gegenzug, die Politik soll sich aus dem Sport raushalten. Weißt du?
Ja. Ich finde es armselig. Ja, ich weiß, wir haben Wahlen in diesem Jahr, die auch sehr, sehr weit tragen sein können, so, gerade hier auch Mecklenburg-Vorpommern, wie man ja weiß, aber sorry, also wenn du das aus der deutschen Fußballnationalmannschaft bei einer WM politisieren musst für deine eigenen Zwecke, und das ist mir übrigens auch egal, welche Partei das
macht. Ja, klar, trifft ja alle.
Einfach nur billig und plump und dumm.
Punkt.
Künstlerpause, finde ich gut.
Ja. Insofern, ich glaube, es ist auch gut, wenn wir mal jetzt Feierabend machen. Wir haben sehr ausführlich auch über den DFB gesprochen. Wir können, glaube ich, sagen, bis zum Finale werden wir das auf jeden Fall ein bisschen ruhen lassen, weil es ist halt auch gut, jetzt dann auch in den nächsten Wochen dann vor allem auch über die Mannschaften zu sprechen, die weiterhin dabei sind. Bleibt auf jeden Fall bei uns auch weiterhin mit am Ball, würden uns sehr freuen. Und wie gesagt, dann kommt ganz am Ende. Vielleicht haben wir dann noch mal ein paar mehr Erkenntnisse, wie es beim DFB weitergeht auf manchen Positionen. Werden wir da ganz am Ende noch mal eine große Rutsche zu machen. Robert, es war mir ein inneres Blumenpflücken von scharfen Diskussionen bis schöne Geschichten, humorvoll, war wieder alles dabei. So soll es sein. Und ich hoffe, es hat dir auch wieder Spaß gemacht und du konntest deinen Frust ein wenig loswerden.
Nicht nur das, ich habe mich dabei ertappt, wie ich dann doch lächeln konnte am Ende. Also mir hat es geholfen mit der Selbsthilfestunde. Ich hoffe, euch da draußen auch. Vielen Dank mal wieder für die Einladung. Und wenn du die große WM-Rutsche zum Ende machst, können wir ja ein großes Klassentreffen hier, digitales Lagerfeuer machen und uns alle nochmal darin suhlen, wie es andere besser machen als wir.
Auf jeden Fall. Aber wenn ihr weiterhin traurig seid, schaut euch Brody an. Da kriegt man auf jeden Fall ein Lächeln.
So.
Findet man überall auf Social Media. Teilt auch gern diesen Podcast. Gibt uns Feedback, wenn ihr welches habt. Und ansonsten sehen wir uns dann nächste Woche wieder. Ich bin dann in Holland unterwegs mit dem MSV im Trainingslager. Aber wahrscheinlich kriegen wir es hin, dass wir da auch zwischen Achtelfinale und Viertelfinale, man muss schon überlegen, da auch wahrscheinlich wieder eine Folge machen können. Bis dahin, eine schöne Zeit, schaut weiter fleißig Fußball und